Hola, amigos. Me llamo Esbo. Este es un podcast de Alman, el hombre de la muy estrella. Es el Lüttichheit, es el Sude, es el Mannheim, es el Wiesbaden, es el Wien, Strumpfe, Bach, muy estrella, ese bucheco, esa batería, ese saxofono, esa inteligente, ese grande corazón, da bulldog francés a mí, Juan Amador, de palla, si condala, la metella da timezza, era pante, se la prende palla, de Sebastián Merguete, se puede ver, se la fitte castora, de palla, pros, pros, das war Spanisch.
Apropos, weißt du, wann man wirklich cool ist?
Also ich weiß es ganz genau.
Ja, pass auf.
Wenn man in Pinneberg geboren ist und es einem nicht peinlich ist, dann ist man richtig cool. Neulich hat jemand gesagt, ja, ich komme aus Pinneberg, aber ich erzähl's nicht gerne. Denke ich so, not cool.
Und wie würdest du den Zustand eines Menschen benennen, der, also pass auf, ich habe einen Anruf bekommen vom Hotel für Jahreszeiten, sehr deutlich lange nach unserer Jubiläumsaufzeichnung. Sebastian, hier steht noch das Auto von Herrn Melzer in der Tiefgarage. Ja. Und ich weiß ja noch, was da alles drin war.
Ja.
Also da war ja so viel Zeug hinten auf der Rückbank, wo ich zu dir noch sagte, würdest du das nicht vermissen, wenn es weg ist? Das heißt ja, du hast es mindestens die ganze Zeit, wo der Wagen weg war, hast du auch das Zeug nicht vermisst. Und da dachte ich mir so, ja, das ist höchstwahrscheinlich die Definition von entweder arrogant oder cool, wenn man gar nicht mehr bemerkt, dass die Karre seit 7 Tagen weg ist.
Ich habe es ja gemerkt, also ich war unterwegs. Du hättest mal fragen, was hast du denn in den Tagen
was
gemacht?
Was hast du denn gearbeitet in den Tagen?
Ich habe gedreht in Köln.
Und dann
ich war doch gar nicht in Hamburg.
Und dann ist ja aber egal, was mit dem Auto passiert?
Der steht in der Tiefgarage vom Hotel 4 Jahreszeiten.
Ja, und warum stört?
Weil die hatten ja einen Schlüssel, die hätten es ja wegfahren können.
Ja.
Ich war ein bisschen irritiert, dass es nicht gewaschen war, als ich es dann abgeholt habe.
Ich habe mir
abholen lassen.
Ich habe mir nur überlegt, du könntest rein theoretisch du hast doch irgendwie dein Türgriff war doch defekt. Das könntest du jetzt, wenn du den Wagen abholst, das war aber vorher nicht hier mit der Tür.
Solche Leute hasse ich. Ich bin Automessi. So, und grundsätzlich ist es so, dass man in meinem Auto, wenn es nicht gerade frisch durchgeräumt worden ist, eine ganze Menge finden kann. Das geht von kulinarischen Dingen. Also ich habe immer die eine oder andere Geschenkeflasche Wein da. Manchmal habe ich auch was Eingelegtes oder da drin, was ich irgendwo zwischen Tür und Angel mal in die Hand gedrückt bekomme. Was ich noch
verbuddeln muss.
Manchmal habe ich auch Einkäufe drin, die hatte ich auch schon mal vergessen. Und früher hatte ich auch Bargeld sehr oft in meinem Auto. Das habe ich aber schon erzählt, die Geschichte.
Nee.
Dass wir wir hatten Kicker früher in der Bollerei und wir haben immer darum gekickert, wer mein Auto aufräumen muss. Und ich sag mal so, beim ersten Mal wurde die Niederlage noch mit allen Kräften versucht zu verhindert zu werden. Nachdem man dann die Niederlage erlitten hat und mein Auto hat aufräumen müssen und dabei aber festgestellt hat, was alles so für einen hängen bleiben kann, hat man sich doch auch eher drum geprügelt, dieses Auto
aufzuräumen. Moment, also die durften es behalten?
Ja, klar.
Ach so, weil das hat meine Mutter früher immer so gemacht. Die hat gesagt, wenn ihr es nicht schafft, eure Hosentaschen auszuleeren, alles, was da drin ist, behalte ich.
Läuft bei mir bis heute zu Hause so.
Ist das so? Hm? Und kriegst du was zusammen?
Ja, also ich nicht.
Womit du was aber anfangen kannst.
Aber die anderen Bewohner meines Haushaltes, ja.
Die haben was
und
davon.
Und das fängt schon sehr früh an.
Ja, früh. Das glaube ich. Wir haben was zugeschickt bekommen, was ich glaube, was dir gefallen wird.
Wann sind wir denn heute eigentlich so, für mich mal vom Zeitgefühl?
Wir sind, so wie du es dir gewünscht hast, sehr nah an der Ausstrahlung.
Heißt,
ich glaube, was haben wir heute in der Woche?
Ja, wollte ich nur wissen.
Es ist aber
es gibt
nicht,
ja manchmal Momente, so Thematiken, die man dann eher vermeiden sollte,
ja,
weil man dann wirklich über alte Kartoffeln, alte Kamellen redet. Ja. Die Kartoffeln, die werden gelegt, ne? Und das, die alten, das sind die Kamellen.
Die Eier werden gelegt.
Ach so, ja. Die ungelegten Eier. So.
Ja, die, genau. Gut. Was sind Kartoffeln im
das kann ich dir sagen, das kann ich dir sagen. Und zwar, der Intellekt des Agrarökonoms steht im unmittelbaren reziproken Verhältnis zum Durchmesser des subterritorialen Knollengewächses.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast. Intelligenter heißt, wird's heute nicht mehr.
Die dümmsten Bauern haben oft die dicksten Kartoffeln.
Das ist aber schön.
So.
Gut.
So, das waren die Kartoffeln, waren das mit der Dummheit.
Ja, also ja. Wir haben das jetzt wirklich so, also wir sind ja in dem Fall Andrea, deine andere rechte Hand, die sich um deinen Terminkalender unter anderem mitkümmert. Und meine Wenigkeit haben miteinander Termine klar gemacht für dieses Jahr oder für diese Staffel. Und das ist nicht immer ganz so einfach, natürlich die ganzen Termine, die anstehen, so zusammenzubekommen, dass man, ich bin wirklich beeindruckt. Tim Melzer hat gerade ein Selfie von sich gemacht mit Tiefenunschärfe
im
Porträtmodus. Ja.
Habe ich entdeckt.
Das ist aber nicht so schlecht.
Habe ich gestern gesehen. Das ist geil. Jetzt finde ich Fotos geil.
Wow. Das ist gar nicht so schlimm. Den Porträtmodus gibt's ja seit zweieinhalb Jahren.
Siehst du?
Aber hörst du mir zu?
Mhm.
Und dementsprechend haben wir jetzt wirklich versucht, weil das war ja auch der Wunsch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, das terminlich immer so hinzubekommen, ist doch auch scheißegal. Aber ich finde es ganz gut. Wir müssten dir hier so ein Zepter, wo du das Fenster, Handy reinstellst. So. Also worauf ich hinaus wollte ist, wir sind jetzt sehr, sehr darauf bedacht, dass wir die Folgen so ausstrahlen, dass sie relativ zeitnah sind.
So.
Also das
ist war die Geschichte, das ist heute, die du erzählen
das
wolltest.
Das ist die Silvesterfolge für 2021 heute.
Oh, ich habe mit Pierre M. Krause gedreht.
Ja, habe ich gesehen.
Ich habe mit Pierre M. Krause gedreht.
Hat er erzählt.
Ein feiner Kerl. Mhm. Und das war wie ein zweites Mal kennenlernen.
Mhm. Beidseitig. Ihr seid ja jetzt verheiratet, ne? Kann man erzählen, hat er alles gewusst.
Im Herzen. Also es war ein sehr launiges, sehr, sehr unmittelbares Format. Also da gibt es wirklich gar
Kurzstrecke, YouTube-Format.
Überhaupt kein Kontakt. Ach, das ist YouTube?
Ja.
Ach, ich dachte, das ist im Fernsehen.
Das ist, hört sich besser an, aber das Bessere ist YouTube natürlich.
Oh, bei YouTube habe ich auch neulich, ich glaube, ich werde ein YouTuber. Denn dann habe ich jetzt mit Pierre M. Krause, neulich habe ich auch mit Ehrenpflaume gedreht. Der ist ja auch YouTuber.
Aber du hast nicht für seinen YouTube-Account gedreht.
Nee, das ist so, wie man die Influencer heutzutage im Fernsehen versucht, versucht man mich sozusagen ins YouTube, Internet zu kriegen.
Ja.
So, und das ist dann ja sowas wie ein Coolness-Faktor.
Aber du willst ja nicht cool sein.
Ich kann es ja nicht verhindern.
Ah.
Das ist ja eine Haut, die ich mir in dem Moment übergezogen habe, als ich unten bei meiner Mutter rausgekrabbelt bin. Das ist ja wie so ein Anzug, der da schon wartete. Weißt du, wenn du so eine Anzugsjacke, wenn da jemand hinhält, so du hast dann so einen Flieger und so, und dann schlüpfst du nur noch in diese Anzugsjacke rein. Und ich bin unten bei meiner Mutter raus und da stand, ich sag mal, Herr Coolness und hat mir diese maßgeschneiderte Anzugjacke aus Natural Born Coolness Faktor überzogen.
Okay.
Ich finde das ein schönes Bild.
Du warst zu Gast bei Pierre M. Krause in seinem YouTube-Format Kurzstrecke. Ja. Er hatte erzählt, ihr wart in der guten Botschaft, habt ein Steak gemacht.
Oh ja.
Hat er erzählt?
Ja, oh ja.
Ein Steak gekocht, sagt man das? Ein Steak gekocht?
Nein.
Ich wollte nicht verbessern.
Ach, ist alles in Ordnung. Ist ja nicht so schlimm. Kommt drauf an, wenn du die Hitze nicht hoch genug hast, du kochst auch gerne mal ein Steak. Das machen übrigens viele Leute falsch. Aber wir waren beim Metzger Wagner, unserem Haus im Hof. War der eigentlich schon mal zu Gast?
Nee, der war noch nicht zu Gast.
Den würde ich gerne mal hier.
Nee. Ja?
Ja, der ist echt
duftig. Ist notiert.
Wirklich gut, wirklich gut. Und waren da kurz, das war ein Tag. Wir sind ein bisschen einkaufen gegangen. Wir waren im Ökomarkt, im Biomarkt. Mhm. Haben Gemüse eingekauft, sind in die Botschaft zurückgegangen, haben ein bisschen gebrutzelt und weiter ein bisschen geplaudert. Das war nett.
Ja, guter Typ.
War sehr nett.
Guter Typ. Guter Typ ist auch Christian Stracke, ein 38-jähriger Jungspund aus dem, wie er schreibt, wunderschönen Kassel.
Kassel ist ganz schön an einigen Bereichen.
Ja.
Kaiser-Wilhelmshöhe?
Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön.
Da würde ich gerne oben wohnen und wenn du denn zu Besuch kommst, schon mal eine halbe Stunde vorher dich sehen können, um dann das Gartentor zu schließen.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt die Einladung zum Portwein.
Nee, aber so weißt du, wenn er schon die Auffahrt so pracht, so bombastisch ist. Arsch.
Und er arbeitet als Vertriebsleiter für ein inhabergeführtes Münchner Spirituosenunternehmen, dessen Name, wie er schreibt, hier nicht relevant ist. Aber vor allem, und da kommt er endlich zum Wesentlichen, sagte er, vertreibt er seit anderthalb Jahren seine eigene Ahle Woscht. Und du entsinnst dich vielleicht, der Herr Laschke hatte meine Ahle Woscht damals mitgebracht als Gastgeschenk. Ja. Und wie Sebastian bereits via Instagram mitteilte und so weiter und so fort, möchte ich euch gerne eine Ahle Woscht schicken. Die Stracke. Die gerade Ausführung der nordhessischen Spezialität ist seit Jahrhunderten tief in unserer Region verwurzelt und für mich ein Stück Heimat. Es lag daher mit dem Namen Stracke behaftet und dem Thema Spirituose berufsbedingt verbunden, sehr nah beides zusammenzuführen und vereinen. Das Ergebnis, die weltweit erste Gin-Stracke. So. Und jetzt haben wir hier also zwei Ahle Woschte hat er geschickt. Woschte? Ich glaube, eine grobe und eine feine. Hm. Willst du nicht nehmen?
Doch, ich nehme sie, sehr widerwillig.
Warum?
Ja, ich
ist zu viel Werbung?
Nee, gar nicht. Aber es ist eine, gut, sie ist zumindest gelabelt. Sie riecht gut. Es wäre eine Bitte gewesen, die ich gerade äußern wollte an Zuhörer oder Menschen. Bitte schickt mir keine Lebensmittel.
Ach so, ja, das hat er mit mir im Vorhinein abgeklärt,
okay,
dass die rechtzeitig kommt, dass wir sie direkt in die Sendung okay, mit reinnehmen. Ja, ja, nee, das hat er alles via Instagram.
Zauberhafte Zusendung, wirklich zauberhaft. Selbstgebackene Kekse, Marmeladen, eingekochtes, Suppen, Eintöpfe, Dinge, die jemand zu Hause gekocht hat. Es gibt eine Facette an meinem Leben, nicht jeder meint es gut mit mir.
Wollte ich gerade sagen,
deshalb,
ja. Also Fragen.
Ich habe ein großes Vertrauen, aber nicht was Lebensmittel angeht, da man auch einen gewissen Hang zum Selbstschutz noch hat. Und ich möchte aber nicht Gefahr laufen, da, ich sag mal, leichtfertig sozusagen Dinge zu mir zu nehmen. Es mag ein bisschen, Verfolgungswahn empfindlich sein. Aber unkontrollierte Lebensmittel von Personen, die ich nicht kenne, ist in meiner Welt eine Herausforderung, der ich nicht nachgehe. Und das landet in den meisten Fällen, so leid es mir tut, im Müll.
Dann lassen wir den Gast heute erstmal die Ahle Woscht
probieren. Das wollte ich gerade sagen.
Und wenn der nicht umfällt, dann essen
wir. Wir haben ja noch jemanden. Du kannst doch erstmal probieren. Fangen wir doch damit an.
Ich jetzt?
Ja.
Du spinnst doch wohl.
Wieso, den Gast brauche ich noch?
Ja, irgendeiner muss doch hier die Arbeit machen.
So. Aber das meine ich überhaupt nicht despektierend. Es klingt unglaublich arschlochig gerade. Finde ich gar nicht. Aber es ist so, es ist schwierig. Ich esse ja so viele Leben, aber so ganz ungefragt geschickte Sachen sind für mich eine Herausforderung.
Hast du gewusst, dass der Kollege dort unter anderem kocht, was dein heimlicher Wunsch ist? So einen eigenen Luxuszug?
Das verstehst du falsch. Ich wollte nie im Zug kochen.
Nein, nein, aber er kocht dort, was du gerne hättest. Einen Luxuszug, der dich quasi über Nacht von der einen Lokalität in die nächste Lokalität eines anderen Landes bringt.
Nee, ich wusste nicht, welchen denn.
Es gibt nämlich...
Ist das dieser Partyzug?
Nee, es ist kein Partyzug.
Den fand ich kacke.
Hast du dir den mal angesehen? Ja. Was findest du denn daran kacke?
Nee, weiße Tischdecken und Glas. Das ist so Stil, wie man Stil kauft, aber welches nicht, wie man Stil hat. Hast du mal die Farbe der Sitze gesehen?
Grün, ne? Grün,
also, ich sag, sieht
ein bisschen aus wie das Restaurant von Robin Peach. Erinnerst du dich, als er erzählt hatte, vor seinem Umbau wäre alles so komisch lila?
Stimmt. Nee, aber
ich weiß, was du meinst.
Ich habe das Ding genau, gesehen und ich meinst. Dachte, das ist kein Ziel, ist aber nur teuer. Also ich will stilvoll reisen. Und das meine ich jetzt nicht abwertend.
So ein Luxuszug, der kostet richtig, richtig viel Asche. Die was haben es für 40.000 Euro gekauft, das alte Ding. Und dann haben die den für mehrere Millionen Euro in über 100.000 Arbeitsstunden restauriert, modernisiert und auf die Gleise gefahren. Also da hast du dir
und was kostet das jetzt, wenn man das mietet?
Zwischen und.
Ja, was?
Ich glaube, es fängt so bei 3.000 an und geht dann in niedrigen fünfstelligen Bereich. Du kannst ja Hochzeiten feiern, du kannst ja Präsentationen abhalten, du kannst da mit deiner Familie hinfahren, um dich nach Nizza zu karren.
Und kann ich den an jeden Zug in der Deutschen Bundesbahn ranhängen und kann aber sagen, ich habe meinen eigenen Wagen.
Du fährst, das ist ein eigenständiger Zug mit einer eigenständigen Lok. Also der wird gezogen, dass du hängst dich nicht irgendwie an einen ICE oder einen IC ran, sondern der fährt hier in Hamburg-Altona ein.
Das ist eine interessante Frage. Könnte ich rein theoretisch mir meinen eigenen Waggon bauen lassen?
Aber sehr arrogant. Wir haben heute noch den Tim Melzer an Bord. Allerdings hängt er hinten in seinem eigenen, selbstgebauten Abteil, weil er keine Lust auf das Fußvolk hat. Also wenn man sich unbeliebt machen will, dann kann man das mit Sicherheit machen.
Oh, apropos unbeliebt, also jetzt noch luxuriöse Gefährte, ne? Ich bin, also momentan fahre ich nur mit dem Auto, ich fliege so gut wie gar nicht. Also wirklich nur, wenn aus Gründen. Aus Gründen, nur wenn es sich gar nicht anders mehr organisieren lässt. Ich habe mir jetzt, bislang war ich immer in einem normalen Auto und hinten die Sitze kann man nicht wirklich rückklappen, sondern man sitzt dann immer so ein halb Aft, wie so ein halb betrunkener Affe.
Redest du von dem Auto, was in der Tiefgarage stand?
Nee, ja, sowas ja. Zum Beispiel. Mhm. Oder eben nach links weg. Und da ich teilweise 8-9 Stunden auf der Straße bin, habe ich gefragt, ob es nicht ein Auto gibt mit einem Liegesitz. Denn auch Reisezeiten sind für mich Erholungszeiten. Soll heißen, da hole ich, tanke ich Kraft sozusagen für die Momente, wo ich Leistung bringen muss. Und jetzt habe ich ein Auto gefunden, sensationell.
Lass mich mal raten, wer hat denn Liegesitze? Also klar, Maybach hat Liegesitze, die neue S-Klasse, die hat auch Liegesitze.
Maybach stand zur Diskussion, fand ich aber hart, ein bisschen zu viel für mich.
Ja, aber schon geil. Ja. Naja, dann wirst du eine neue S-Klasse haben.
Eine umgebaute V-Klasse. Aber mit Sternenhimmel und LED-Beleuchtung und Fernseher und gekühlten Champagnergläsern. Ein richtiges Puffmobil. So, und da drin zu sitzen und zu liegen und zu fahren, wirklich, das ist, boah, du stehst, aber das kannst du ja wirklich, aber es gibt so den peinlichen Moment, wenn du halt
einen fahren lässt.
Nein, wenn du einfach irgendwo anhältst, an der Autobahnraststätte zum Beispiel, die Tür öffnet sich, so, dann hast du diese Rotlicht-Puffbeleuchtung mit diesen Ledersitzen und dem Fernseher da und ich steig dazu auf.
Im Schlafanzug.
Das ist so ein grenzwertig unangenehmer, peinlicher Moment, weil ich dann denke, hoffentlich glauben die nicht, dass ich das Auto jetzt ernst meine.
Aber wie weit liegt man denn da?
Also flach.
Wirklich?
Und Business, das ist Businessklassen flach.
Ah ja. Und das ist dementsprechend auch
angeschnallt.
Erlaubt, okay.
Was wirklich geil ist.
Krass.
Also das ist wirklich geil. Wirklich geil.
Und das ist dann ein Fahrservice?
Ja.
Und dann kriegst du irgendwie so 3-4 Automodelle hingelegt und sagst, hätte ich gern das?
Nein,
oder?
Nein, normalerweise nicht. Aber nur, weil ich jetzt so viel unterwegs bin und auch teilweise des Nächtens unterwegs bin. Also es gibt ja so wie in Köln irgendwie zu Ende produziert um 11:30, 12. Dann bist du noch eine halbe, dreiviertel Stunde da und dann kann ich entweder ins Hotel gehen, am nächsten Tag fliegen und ich fahre dann gerne nach Hause. So, oder was hatte ich denn? Heidelberg an dem Schneetag. Da standen wir einfach mal locker in Kasseler Bergen 2 Stunden zwischen den ganzen LKWs, die da irgendwie überlegt haben, sich querzustellen. Es ging halt nicht anders. Bin ich halt morgens 6 angekommen und musste 8 drehen. So, und wenn ich dann irgendwie keinerlei Form der Entspannung, Erholung habe, ist das einfach Kacke.
Ja, die V-Klasse ist aber per se ein gutes Auto. Also generell, was den Komfort angeht, das muss man schon sagen. Ja, aber D-Klasse gibt's nicht.
Gibt's nicht?
Nein.
Auch nicht von BMW?
Nee.
Oder von Toyota?
Von Toyota, ja.
Von Toyota.
Von Toyota. Toyota. Wir haben
gut,
Gast.
Wird nicht besser, komm,
machen wir mal den Gast. Wir haben Gast heute.
Du scheinst nichts zu erzählen zu haben.
Der Gast ist DJ, oder war früher DJ, weil er sagte, als ist übrigens nett, dass du mir Wein anbietest, danke. Hier, darfst du mir gerne mal in der Zeit was einschicken. Was denn?
Ich habe dir keinen Wein angeboten, auf diese plumpe Aufforderung sowieso nicht. Du kannst sagen, Mensch, Tim, kannst du mir mal bitte ein Glas Wein einschenken? Aber mit dieser leicht passiv-aggressiven Art und Weise einzufordern, dass ich dir was ins Glas schenke, kann ich mir am Arsch lecken.
Nee, dann sei doch so nett und gib mir die Flasche Wein.
Bitte! Nee, das geht doch. Was ist denn los?
Ein reiner Weineinschenker. Weil er sagte, diese als Koch...
passive, aggressive Weise, wo du sagst, ist Koch, übrigens nett das. Und du eigentlich den puren Hass ausstrahlst. Und dabei Koch, vermeint sowas wie witzig zu sein. Ja. Anstatt zu sagen, hey Tim, ich hätte auch Lust auf einen Schluck Wein.
Ja.
Nenne deine Bedürfnisse und ich kann sie dir erfüllen.
Okay. Hey Tim, ich hätte auch Lust auf eine V-Klasse. Gut. Er hat einen Boxtrainer und sagt, im Zweifel könnte er dir die Fresse polieren, wenn er wollte. Sagt aber auch über sich selbst. Gut, das ist ein Podcast, das ist keiner, was sieht. Sagt auch über sich selber.
Hast du eigentlich gerade gesessen oder gestanden?
Ich habe gerade gestanden und nicht mal das hat gelangt. Er taucht sehr gerne, obwohl er per se lieber im Hintergrund bleibt.
Also nochmal, der junge Mann hat gesagt, er hat einen Boxtrainerschein und er könnte mir auf die Fresse
holen. Nee, er hat einen Boxtrainer, das heißt, er trainiert. Er ist dementsprechend ein bisschen in Shape und er boxt so gut, dass er, wenn er wollte, dir einen die Schnauze geben könnte.
Er ist Koch.
Vielleicht. Da so weit sind wir noch nicht. Er hat früher als DJ aufgelegt, weil er damals meinte, als Koch verdient man zu wenig.
Aber deshalb ja, ist er Koch.
Vielleicht hat er sich dann auch überlegt, er wird boxender DJ.
Sven Feeth.
Sven Feeth, das wäre was. Das wäre, glaube ich, eine sehr lustige. Hast du den mal kennengelernt? Du warst doch früher öfters im
Cocoon.
Im Cocoon.
Ja, mit Mario Lohninger.
Ja.
Legendär. Tolle, also ein genussfreudiger, toller Mensch. Und da wurde auch, ich mag das eh, wenn im Nachtleben fröhlich gefeiert wird. Also einfach das Leben genießen, bejahend. Mhm. Wenn das nicht so ein Dekadenzier ist. Also das ist so eine Sache, da könnte ich kotzen. Jeder Idiot, der in irgendeinen so Bumsladen reingeht, wo die eine Flasche Champagner bestellen und eine zu verschütten. Das ist so, wo ich denke, alter Schwede, ihr seid alles so jämmerliche Vollkatastrophen.
Weißt du noch, mit so einem komischen Feuerwerk drinne.
Hey, das ist auch das, was ich übrigens gerade denke bei den Influencern für Dubai. Also generell halte ich mich aus dem Influencer-Bashing so ein bisschen raus, weil ich denke, hey, das ist ein normaler Job. Aber mit welcher Dummdreistigkeit und renitenten Schwachsinnigkeit, die gerade Werbung für Dubai machen, das ist wirklich
eigentlich auch schon wieder vorbei, ne?
Ist das gerade? Ja, ich dachte, es ist gerade so hot.
Ja, ich glaube, die letzten drei Wochen, da haben sich dann zwei, drei natürlich richtig die Zunge verbrannt und seitdem macht das.
Nee, gar nicht verbrannt, mehr. Aber die haben es ja gemacht, das war ja so, und ich denke so.
Ja, gemacht wurde das.
Ja. So, sonst ist mir das egal, was die machen irgendwie so. Habe ich da aber das mit der Dubai-Geschichte, das habe ich nicht richtig verstanden.
Unser heutiger Gast spielt Schlagzeug und lernt aktuell das Saxophon zu spielen. Schlagzeug ist ja auch so ein bisschen deins. Wobei er sagt, er spielt aktuell eher die E-Drums wegen der Nachbarn. Und die finde ich ja immer so ein bisschen komisch. Kennst du noch in der Hitparade im ZDF, wenn die da auf diese komische
achteckige Haut... Geile Foreigner damals hat, glaube ich, damit sehr viel gespielt.
Mal nochmal. Ja, er trinkt heute im Jahr die Menge an Gin Tonic, die er früher an einem Tag getrunken hat.
Ja, jetzt will ich den gar nicht mehr sehen, weil das ist sowas von gelogen.
Wieso?
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Die Lehrer haben ihm früher zwei Eigenschaften attestiert. Einmal extrem intelligent und stinkefaul.
So ein bisschen klingt das wie ich.
Meinst du?
Naja, abgesehen vom Saxophon geht die Geschichte ganz gut auf. Ich trainiere nicht mehr so viel wie früher. Ich habe einen Boxtrainer. Ich bin top in shape. Ich lerne.
Hast du heute noch einen Boxtrainer?
Ja.
Und benutzt du den auch?
Wenn er sich terminlich mit meinem Personal Fitness Trainer arrangieren kann, dann ja.
Und was ziehst du dann an zu so einer Box-Lesson? Bist du jemand in kurzer Hose und mit Muzzle-Shirt gehst dann da rein?
Styler? Grauer Jogginganzug.
Ah, natürlich.
Grauer Jogginganzug.
Und Kapuze über den Kopf.
Kapuze über den Kopf und
Handtuch drüber.
Weißes Handtuch, immer natürlich. Neue Handtücher.
Und dann hast du Hände getaped? Hände getaped, ab in Boxhandtuch?
Wir trainieren keinen Kampf, wir trainieren nur die Fitness. Weil Boxtraining ist das brutalste Fitnesstraining.
Also du bist mehr hier Team
Seilhüpfen. Kann ich nicht so gut, aber eher so Körperspannung, Tänzeln, also Seilhüpfen kann ich so gut wegen meiner Knie.
Aha. Ja, wir machen mal weiter. Wir gucken mal, wie
geil ich das rüberbringen kann. Das ist ja fantastisch.
Wir gucken mal, wie sehr du das noch hier bist, über den wir reden. Er hat Kochsendungen tendenziell gehasst.
Das ist eine Aussage generell von allen guten Köchen, bis sie gefragt werden.
Er kann sich nämlich gar nicht erklären, wie er dann doch zu solchen Sendungen gekommen ist.
Naja, weil es ist schon geil, wenn man die Chance hat für das, was man wirklich mit Leidenschaft macht. Ich kann das verstehen, dass bestimmte Köche Kochsendungen nicht mögen. Meistens hat es aber was damit zu tun, dass sie auch selber gar nicht so stark kommunizieren können, wofür sie eigentlich stehen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Weil natürlich, wenn ich jemandem die Möglichkeit gebe, einem Künstler, einem Handwerker und sagst, komm, zeig mal, was du machst, dann brauchst du irgendwie dafür ja auch hin und wieder mal eine Bühne. Und die gehobenen Köche sind sehr oft da, weil das allgemeine Bild des Kochfernsehens ja ein relativ, ich sag mal, banales ist.
Stimmt, kann man
dazu habe ich auch eine gewisse Art beigetragen. Allerdings habe ich auch dazu beigetragen, dass es das Bild sich ein bisschen geändert hat, aber sowas wie Anthony Bourdain irgendwie auf der Suche nach dem perfekten Geschmack. Sarah Wiener, auch ernsthaft muss man sagen, kulinarische Reisen von Sarah Wiener waren großartig. Es gibt ganz tolle Chefstable. Also den will ich sehen. Der sagt, nee, Chefstable, oh, ich mag kein Kochfernsehen. Das finde ich nicht so gut. Mache ich lieber nicht mit.
Das ist ein Blödsinn. Hat dich das jemals geärgert, dass du noch nicht bei Chefstable oder darfst du das nicht wegen Kitchen oder sowas?
Das finde ich total angemessen. Ich habe keine Kochphilosophie. Und Chef's Table geht definitiv nicht um den Koch, sondern es geht um seine Philosophie. Und da habe ich keine. Also deshalb, also außer dass alles geht und nichts muss. Ich bin ja so ein kulinarischer Swingerclub.
Ja, aber
ja, ich bin schon dicht am Mad Eagle, aber auch mal die Menage à trois. Weißt du, ich kann das plumpe.
Ich hätte gerne noch von dem Wurstsalat.
Was?
Du Wurst hatte ich gerade. unser heutiger Gast, kommen wir mal zum Kochen, sagt, alles, was es in seinem Menü schafft.
Also ist er Koch.
Ja. Muss er auch mögen. Was er nicht mag, verkocht er auch nicht. Ist das arrogant oder ist das konsequent?
Ich glaube, das ist normal.
Ja?
Wenn du was nicht magst, warum solltest du es denn dann gestern
anbieten? Nee, pass auf. Fenchel ist nicht sein Ding. Brokkoli, ja, sagt er, geht auch gar nicht. Das heißt, es gibt kein Gericht, wo Brokkoli mit dabei ist?
Krass! Ein Restaurant ohne Fenchel und ohne Brokkoli.
Du weißt doch, was ich meine.
Wie gehe ich in ein Restaurant, die kein Brokkoli verarbeiten? Niemals.
Naja, dann tauscht halt gegen Kartoffeln und Pommes
Brokkoli
aus.
Brokkoli ist auch noch. Und kein Fenchel. Bist du irre? Du kannst doch nicht in ein Restaurant gehen, was kein Brokkoli und kein Fenchel verarbeitet. Bist du denn das Wahnsinn? Was ist denn das für eine dumme Ansage?
Entschuldige. Jetzt überleg doch mal. Dann tauscht es meinetwegen gegen Kartoffeln und Pommes aus, was das Gleiche ist.
Würde ich sagen, jeder Chinese arbeitet mit relativ wenig Kartoffeln und wenig Pommes. Wir können nicht zum Chinesen, die haben keine Pommes und keine Kartoffeln, da können wir nicht hin.
Ja, jetzt beantworte mir doch mal die Frage.
Die Frage ist sogar dumm.
Ist es arrogant oder ist es nachvollziehbar, dass
die
jemand
Frage
sagt,
ist arrogant.
Nur weil ich etwas nicht mag, wird es für meine Gäste auch nicht auf der Karte stehen?
Also, wir als Köche sind ja professionelle Gastgeber und wir wollen ja, dass die Gäste von dem begeistert sind, was wir ihnen kredenzen. Und wenn ich selber schon Brechreiz beim Kochen habe, werde ich das doch nicht mit derselben Leidenschaft bearbeiten wie das, was ich mag. Es ist doch ein ganz normaler Prozess, dass es Köche gibt, die bestimmte Dinge nicht mögen oder Ausrichtung der Küche nicht mögen und deshalb nicht anbieten. Bei mir zum Beispiel gibt es keine Variation von der Karotte, weil ich das nicht unbedingt so
mag.
Was
ist denn eine Variation?
Da musst du Jannik Stockhausen fragen, also wirklich tolles Gericht, aber das ist eine Herangehensweise ans Kochen, die ich für mich nicht nachempfinden kann. Als Gast genieße ich sie sehr, aber ich könnte sie niemals meinen Gästen anbieten.
Wen jetzt, die Karotte oder die Variation? Die
Variation.
Was ist denn eine Variation von der Karotte?
Ja, halt eine Variation ist eine Variation. Also unterschiedliche Texturen und unterschiedliche Aromen, unterschiedliche Garmethoden, unterschiedliche Konsistenzen, solche Sachen. Halt. Das ist eine Variation von.
Und du magst auch die stinknormale Karotte nicht so gerne?
Ich liebe Apfel-Karottensalat. Okay. Das Beste immer noch. Da kommt manchmal so pure Kindheit. Aber feine Reibe, ganz wichtig. Aha. Und Vierkant, diese feine Vierkantreibe, so.
Er sagt,
hallo, ich bin noch dabei. So, das ist nur die Karotte.
Er sagt, bist du richtig
dann
gut
kommt
drauf.
Und dann ganz wichtig, grüner Apfel.
Der saure.
Ja.
Das ist der Blender-Met-Werbung.
Ja. Und dann darf eins nicht rein, Essig.
Trinke ich?
Hä?
Lieber trinke ich.
Zitrone.
Also,
am besten sogar noch Limette.
Ja, machen wir weiter.
Ganz wenig Salz.
Hier, der Gast hat Anschluss. Wir müssen Gas geben. Ja. Über seine Küche sagt er, sie sei wie das kleine Schwarze. Da gibt es nichts zu kaschieren. Keine Moden, keine Trends. Außerdem ist die Basis seiner Küche die französische Küche. Deswegen heißt seine französische Bulldogge auch Amy. Oder deswegen hat er auch eine französische Bulldogge. So rum.
Das sagt er über seine Küche?
Mhm. Was jetzt mit dem kleinen Schwarzen?
Ja, beides.
Ja.
Ich weiß, was es ist.
Wirklich jetzt?
Natürlich.
Ich dachte gerade, ich habe heute wirklich Sachen, die könnten jetzt nicht auf jeden zutreffen, aber die wären vielleicht ein bisschen zu allgemein. Ich mache nochmal weiter, weil jetzt wird es immer intelligenter. Ja. Er spielt Schach. Kannst du Schach spielen?
Ja, sogar sehr gut.
Ja? Hm? Schach ist sexy, finde ich.
Schach ist wirklich sexy geworden durch diese Serie bei Netflix. Also A ist die Frau, die das Ding da macht. Wie heißt denn die Schauspielerin? Die sieht ein bisschen aus wie der Heringsverkäufer von Asterix und Obelix, aber auf eine bezaubernde Art und Weise sehr attraktiv. Also weißt du, was meinst du?
Wie heißen die noch? Die Garment Play oder
ist,
wie heißt
ist, das Spiel? Gambit. Sensationelle Serie. Ganz toll. Eine der wenigen Sachen, die ich mal gewatcht habe.
Er spielt also Schach und, das finde ich gut, er zwingt in der Pause seine Mitarbeiter vom iPhone weg ans Schachbrett. Könnte man jetzt wieder fragen, ist das arrogant oder ist das einfach
nur
nett?
Also wenn die Vermutung stimmt, stimmt die Geschichte nicht, weil seine Mitarbeiter machen keine Pause.
Er scheint generell was gegen Handys zu haben, weil es gibt so eine kleine Legende, dass er Kritiker seines Restaurants verwiesen hat und Hausverbot erteilte. Weil die Kritik nicht passte und er erlaubt es nicht, dass in seinem Restaurant Handys benutzt werden.
Das kann ich ein bisschen nachvollziehen.
Also man dürfte sich wahrscheinlich kurz fotografieren, aber er will nicht, dass das Essen fotografiert wird und dass,
ja, verstehe ich.
Ne, also, dass das Essen kalt wird, weil du guckst, so, oh, ist das jetzt so wie du mit deinem Porträtmodus, ja, wärst du eine Persona non grata bei ihm.
Wie heißt der Chefstable in New York, ist ein Handy verboten. Mhm. Und also, ich mache das auch manchmal, dass ich wirklich ins Restaurant gehe und dann an den Tisch gehe und sage, du, Handys hier sind hier verboten, wenn Leute telefonieren oder irgendwas, weil das ist so.
Echt? Das hast du schon gemacht?
Ja, dann, stell dir mal vor, wir Köche sind ja, oder wir Gastronomen erwarten ja auch Interaktion. Also so, wir gucken ja in den Gesichtern, ob da irgendwas passiert, ob da eine Reaktion auf das, was wir da tun. Und jetzt hast du da so eine Bumsbande irgendwie am Tisch sitzen und die alle mit ihrem Handy da sitzen irgendwie. Und dann denke ich so, stell dir mal vor, ich wäre jetzt ein Theaterschauspieler. Und ich stehe auf der Bühne und die Leute sitzen da halt die ganze Zeit und gucken da so in ihr Handy rein und schauen und machen ein Foto von dem, aber bauen ja zu mir. Wie soll ich denn Leistung liefern? Verstehst du, was ich meine?
Nee, ich verstehe, was du meinst.
Ist so generell, ja, finde ich Verbote immer dumm. So, aber ich finde, auch wenn man eben überhaupt keine Regeln oder zumindest Empfehlungen ausspricht irgendwie, dann wissen Leute damit auch nicht immer ganz umzugehen. Und es ist schon so ein Scheißmoment, wenn 6 Leute am Tisch sitzen mit 6 Handys und sich fotografieren, anstatt kommunizieren. Und es ist jetzt auch nicht mehr so Altherren, alte weiße, wütende Männer. Es ist schon sehr da.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also pass auf, einen kriegst du noch, aber du sagst ja, du weißt es eh schon. Ja. Er sagt über sich selber, im Kopf sei er sehr deutsch, ansonsten strikt spanisch geblieben. Und trotz alledem, auch wenn man es nicht glaubt, ist er im Herzen eigentlich sehr frankophil.
Ich bestätige meine Vermutung, wer es ist. Wir können ihn nachher nochmal zu seiner Terrasse befragen. Mhm. Aber da hat er gezeigt, dass er schon ein bisschen spießig deutsch ist.
Ich dachte, der ist im Keller unterwegs.
Die Dachterrasse Wien.
Ah, der feine Herr.
Der feine Herr, aber hier, wir reden hier von Ostflügel 300 Quadratmeter, Westflügel 300 Quadratmeter. Terrasse ist natürlich im Süden 600 Quadratmeter und ich habe es mir erlaubt, an dem einen Abend, ich sag mal, atmosphärisch, einrichtungsmäßig das Ding ein bisschen zu verändern.
mit wie viel Promille? Oder wie der Assi sagt, Atü?
Ja, würde ich auch sagen. Ich habe eine sehr gute Intuition. Was für ein Lügenbaron, wenn er erzählt, dass der Gin, den er früher am Tag getrunken hat, heute im Jahr trinkt, weil dann war es der Tag. Dann war es der Tag. Kann er ja gleich erzählen.
Er hätte wahrscheinlich, so wie du redest, hätte er auch den Maybach gewählt.
Ja, ich glaube, er ist ein Snob.
Ja?
Ja, aber ist einer von uns und für mich lustigerweise erneut einer der Menschen, die ich am Anfang vollkommen kacke fand und den ich inzwischen aus tiefstem Herzen wirklich bewundere.
Wen meinst du denn?
Ich sag mal so, da er inzwischen in Wien wohnt, nenne ich ihn nicht mehr Juan Amador, sondern Josef Amadeus.
Okay.
Josef Amadeus
ist schön. Im Haus. Ja, also ein weiteres Mal hervorragend rausanalysiert, Tim Melzer. Dann begrüßen wir jetzt hier bei Fide Gastro.
Josef Amadeus.
Oh, Mozart, wie schön. Kommen da wir nicht mehr zusammen.
Außer Weise muss ich mal.
Johannes.
Ja, oder Johannes.
Da muss ich aber wirklich mal aufstehen. Auch wie schön.
Getestet.
Oh Mann. Rübtacke.
Das ist gut.
Ja, sehr gut.
Nein, aber ich werde.
Ja. nimm gerne Platz, lieber Juan. Da ist dein Kopfhörer.
Ach, wie schön.
Herzlich willkommen.
Wie schön.
Bei.
Herzlich willkommen bei Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergen.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, herzlich willkommen, Juan. Wie geht es dir?
Ja, hallo zusammen, ganz hervorragend.
Ja?
Freue mich hier in Hamburg mal wieder zu sein.
Bei allerbestem Wetter, bei Kaiserwetter, wie der Wiener sagen würde.
Unfassbar. Ja? Ich war komplett.
Tim pinkelt, ich dachte, Tim pinkelt jetzt erstmal in sein Glas.
Das ist dann schon wieder. Ah ja, das geht. Beim letzten Mal musste ich es auch mal noch.
ich habe kurz gedacht, du willst ihm ins Glas pinkeln.
Daran merkt man übrigens, wenn man nicht mehr ganz subjektiv nicht mehr ganz so einverstanden ist mit seiner körperlichen Präsenz, wenn man Menschen dabei bittet oder darum bittet, das Hemd festzuhalten,
aber
wenn man
sich
das Pullover entledigt. weil man Gefahr läuft, dass die Wahlplauze sozusagen entblättert wird.
Ja, aber es macht dich einfach menschlich auch, finde ich. Also Juan, wie geht es dir hier in Hamburg? Frisch angekommen, bei Sonnenschein.
Du, hervorragend. Ist ja auch mit einer meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Ich habe ja, wisst ihr bestimmt, ich habe ja 3 Jahre lang mal auf Sylt gelebt und gearbeitet und war doch sehr regelmäßig in Hamburg. Und das war heute war komplett, wie sagt man da, falsch gekleidet auch, ja. Kommst du
zu warm.
Die Jungs und Mädels laufen noch mit dem T-Shirt rum. Es war großartig.
Ja, wir haben heute knapp 20
aber
Grad.
Aber es war doch traurig, weil ich war, glaube das erste Mal in meinem Leben, wo ich gezwungen wurde, Starbucks zu besuchen, mir dann Kaffee holen und Mineralwasser, weil alles zu war. Ja.
Ist übrigens eine der beschissenen Randerscheinungen des Lockdowns, dass du wirklich gerade im Konsum, der noch möglich ist, eigentlich in so Dependancen von Unternehmen reingedrängt wirst, weil alternativlos.
Absolut, absolut, ja.
So. Das stimmt.
Ich wollte nur mal hier.
Ja, habe ich schon gesehen. Ja, also ja. Tim trägt hier heute, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen.
Das ist ein Sternchen.
Stone Island. Ja. Heute wäre ich so ein Typ für so ein Stone Interview. Island. Sag mal, was kostet dein Outfit?
Ich sag... Ja. Du, vielleicht wird er noch ein fünftes Teil
zu. Nee, weißt du, was ich viel geiler finde? Die anderen dann sagen, hier 1 Million, da 1.000, hier 4.000 und ich sage einfach nur nix, du Bitch.
Ja. Drop, Mike. Juan de la Cruz Perez Amador wurde, wie es der Name vermuten lässt.
Amador Perez.
Okay.
Wir müssen das schon.
Ja, sag mal den ganzen Namen.
Juan de la Cruz Amador Perez.
Wurde, wie es der Name vermuten lässt, im Stadtteil Strüpfelbach der großen Kreisstadt Weinstadt in Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg geboren. Jura oder Medizin wollte er studieren, ein Praktikum später und mangelndes Engagement in der Schule vorher machten aus dem Studium eine Lehre. Die zum Hotelkaufmann sollte es dann schon sein, geworden ist es die Kochlehre. Lief bei ihm, würde man heute sagen, nicht. In der Küche war er dann so lala beliebt, man hielt eher kleine Stücke auf ihn. Aus dem wird nie was, war sich die Chefin sicher. Wie sie darauf kam, Amador selbst hat die Erklärung und attestiert sich für die damalige Zeit das Folgende. Dass er halt der Ausländer mit Latino-Look war, der gerne feierte und alles etwas lockerer sah. Und dann kommt man in der Regel halt nicht so gut an. Er betont aber auch, Disziplin ist exorbitant wichtig, vor allem in der Küche. Dass sich das dann doch auszahlen sollte, lässt sich unter anderem an einer Lobeshymne des Gourmet festmachen, die seinen strammen Max einst als intensive Schinkenessenz aus dem Röhrchen mit einem präzise gegarten Wachtelei im knusprigen Brothörnchen Lobhudeleite. Und weiter, seine Creme Catalana ist wie ein Mini-Magnum am Stiel mit Safran in einer Ananashülle. Heute blickt Juan Amador auf mehrere Jahrzehnte internationale Kocherfahrung in den besten Küchen der Welt zurück. Die einst von seinen Lehrern unterstellte Faulheit brachte ihm und seinen kulinarischen Geschicken unter anderem 3 Hauben und 8 Jahre in Folge 3 Michelin-Sterne ein. Doch neben all den Auszeichnungen und Siegen beherrscht der Meister seines Faches auch das des Scheiterns. Mehr als nur einmal musste er das Küchentuch werfen, in der Retrospektive ist er dafür nicht einmal undankbar. Es gibt immer eine zweite Halbzeit, sagt er, in der muss man dann gewinnen. Ein Rückschlag ist nie leicht, schon gar nicht, wenn man etwas aufgeben muss, an das man geglaubt hat. Nun ist er hier bei uns und ich sag mal so, über 2 Halbzeiten können wir hier nur lachen, denn hier geht es immer in die Verlängerung, also raus auf den Platz. Herzlich willkommen bei Fide Gastro, schön, dass du da bist, Juan Amador.
Servus.
Also sehr schön beschrieben, nur die Abbindungen werden schwächer, finde ich.
Welche Abbindungen?
So, herzlich willkommen zur dritten Halbzeit, das wird ein bisschen so...
Ja, dann kannst du dir das nächste Mal.
Nee, alles toll. Nur hinten raus wird es ein bisschen so wie vor in so einem pomadigen Fernsehformat. Also, wo man jetzt, okay, jetzt müssen wir zum Ende kommen, da kannst du noch ein bisschen dran arbeiten.
Okay.
Das schneiden wir aus.
Ja, nee, wir lassen das drin.
Ich kann nur sagen, hier sitzt einer der kulinarischen Menschen vor mir. Und es gebührt mir eigentlich nicht, aber trotzdem sage ich es immer wieder gerne. Tim Raue muss froh sein, dass Juan Amador der vermeintlich faule Hund ist, der vermeintliche Querdenker, weil es gibt in meiner Welt 2 unfassbar gute Köche, mit einem unfassbaren Talent, Geschmäcker zusammen zu prügeln, die auf irgendeine Art und Weise unterschiedlicher nicht sein könnten, aber die sich in meinen Augen definitiv was geschmackliche Stringenz und Präsenz vor allen Dingen erarbeitet haben, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen in meiner Welt haben. Das sind Juan Amador und Tim Raue. Juan ist für mich ein Geschmacksgott. Also ein echter Gott, ein wirklich ein unfassbarer Koch. Auch ein unfassbar schlechter Geschäftsmann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die zweite, dritte Halbzeit, von der wir gesprochen haben.
War so, ja.
Aber wenn es mal mit einer, seine Teller haben eine, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, weil ich bin wirklich total begeistert, dass er da ist, die haben eine geile kulinarische Wut, eine Unvernunft, teilweise eine Dummheit, teilweise irgendwas, was an einer technischen Perfektion ist, aber eins haben sie nie, Langeweile. Nie Langeweile, das ist nie gelangweilt. Du kannst auch manchmal einen Teller richtig kacke finden. Richtig so, wo du sagst, boah, ist jetzt so gar nicht meine Tasse Tee hier, das ist jetzt Quatsch. Aber es ist trotzdem brillant da drin. Weißt du, was ich meine?
Ja, kann mir vorstellen, was du meinst. Ich habe noch nie 3 Sterne gegessen.
Und ich bin ja immer sehr voll von mir selbst. Bei Huren würdest du sie verstehen.
Aber trotz alledem, ihr habt ja auch schon bei Kitchen Impossible gegeneinander, seid ihr
miteinander. Ich möchte in Zukunft die Formulierung miteinander.
Das finde ich gut. Ihr wart miteinander.
Liegt aber daran, weil ich jetzt 2-mal verloren habe. Deswegen ist es mal miteinander.
Ich wollte gerade sagen, anders wäre es gewesen, wenn du als Sieger die Herdplatten. Ja. Du musstest Wurst machen, ne?
Nee, das war der andere.
Für Hotdog.
Das war der andere.
Nee, ich hab
Ich hab mir das angeguckt.
Stimmt. Ich hab mir das angeguckt.
Ja, ich musste Wurst
machen. In Amsterdam.
Das war ja noch nicht mehr die große Herausforderung. Die Herausforderung war das Brötchen ohne Rezept. Also ein perfektes Hotdog-Bun ohne Rezept nachzumachen mit Techniken, die du nicht kennst. Und vor allem in der Hälfte der Zeit. Daran hattest du keine Schuld, aber das war damals eine Produktionspanne. Weiß ich noch wie heute. Ich musste ein Milchbrötchen machen. Also ein Hotdog-Brötchen hatte eine klare Rezeptur im Kopf, also keine Rezeptur, sondern ein Weg. Und dann fange ich damit an und dann fragt mich so der Bäcker, der Originalbäcker, und was machst du dann? Und dann schiebe ich es in den Ofen. Und dann meint er, sofort? Und ich so, naja, bei 40 Minuten Backzeit oder 30 Minuten habe ich keine andere Chance. Da sagt er, krass, ich brauche dafür 6 Stunden. So, dann war's. Oh, ja, schlecht. Und da war meine Laune ganz schlecht. Und das ist ja wirklich eine Ausnahme. Also ich bin nicht immer der Sonnenschein. Ich erwecke ja oft irgendwie bei Kitchen Impossible den Eindruck, dass mich nichts tangiert im Leben. Dass ich immer nur gute Laune habe, immer nur Sonnenschein, immer nur wohlgemutes, mit einem Lachen durch die Welt gehe. Da war es mal anders.
Wie ist Tim mit dieser Niederlage umgegangen? Weißt du das noch?
Habe ich verloren?
Nö, hat er gewonnen. Also in dem Fall.
Nämlich mal mit der Niederlage, dass er das Gefühl hätte, du hast eben nämlich gesagt, du hättest verloren in der Folge. Da habe ich schon gedacht, hast du nämlich
gewonnen. Nee, habe ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe die letzten 2 Male verloren in der aktuellen Staffel.
Ich meine,
glaube, wenn das ausgestrahlt wird, sogar schon 3-mal verloren hintereinander.
Ja?
Ja, immer gegen die Jungspritzer. Lade keine Leute mehr ein.
Dann frage ich dich, wie ist Juan mit der Niederlage gegen dich umgegangen? Kannst du dich entsinnen?
Ja, war bockig. Und das ist genau das, worum es geht. Also nicht bockig, unangenehm, nicht so. Also der schlechteste Verlierer bei Kitchen Impossible bin ich. Ich lächle zwar sehr oft dazu, ich mag einfach nicht verlieren. Ich mag das nicht. Und ich verliere oft und auch zu Recht. Und eigentlich verliere ich häufiger zu Recht, als dass ich zu Recht gewinne. Das muss man an der Stelle mal sagen, weil diese Sendung, es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren. Es geht, wie man sich diese Aufgabe stellt, die Reisen, die wir da durchmachen. Und Juan hatte das große Pech, dass wir noch sehr viel Humor hatten bei der Aufgabenstellung. Und ich feiere immer noch die erste Riege der altgesottenen Herren ab. Christian Lohse, Juan Amador, Tim Raue, Alexander Herrmann. Wer waren wir noch dabei in der ersten Ebene?
Lass mich nachdenken, Alex.
Ja, es waren alles so. Es waren alles so Menschen, die auch mal gescheitert sind. Und das hat sie wahnsinnig spannend und interessant gemacht. Da ging es eben nicht nur ums Kochen. Ich weiß noch, ich habe eine Sache und ich wusste das, dass Juan Amador Foodblogger hasst. Hasst. Also wir reden jetzt von indifferenzierten Foodbloggern. Ja,
das sind die fotografieren.
Ich ziehe meine Aussage zurück, ich habe sie gehasst. Heute tue ich sie nicht sonderlich schätzen, aber hassen tue ich sie nicht.
Weil du sie brauchst?
Nö, nee,
weil sie sich entwickelt haben.
Weil sie sich dementsprechend entwickelt haben und du, ich sehe das Ganze entspannter. Aber damals war das wirklich auch eine Seuche, ja, wo jeder, der oft bis 3 irgendwie schreiben konnte, gemeint hat, er muss jetzt einen Foodblog oder sowas machen und sich damit profilieren wollte. Mittlerweile hat sich das Ganze auch in der Qualität exorbitant gut weiterentwickelt und das ist absolut in Ordnung, ja.
Und ich habe ihn halt einfach, meine einzige Idee war, ich schicke ihn zum kochenden Foodblogger.
Ja.
War die Geschichte in Finnland?
In Finnland. Ja. Das Problem ist nämlich, dass wir ja emotional sind und Juan dampft. Genauso wie ich oder ein Konstantin oder, weißt du, so, wir dampfen wirklich im Leben. Also das ist so, da kommt eine Energie raus. Und wenn uns auch was nicht passt, können wir damit inzwischen ganz gut umgehen. Aber innerlich dampfen wir weiter. Und ich hatte einfach nur Spaß daran, ihn beim Foodblogger kochen zu lassen.
Ja, und ich war bei denen ja auch zu Hause und ich wusste das ja am Anfang gar nicht, was die 2 verzauberten Jungs da eigentlich...
Das ist übrigens schiefgelaufen. Das solltest du von Anfang an wissen.
Ja, aber das, ja. Umso schlimmer war es so mittendrin. Ich muss mich die ganze Zeit von den Jungs da letztendlich berichtigen, belächeln lassen etc. Und da standen sie immer deppert rum. Keiner hat Englisch wirklich gesprochen. Und dann irgendwann mal hat man mir gesagt, das ist ein Foodblogger. Schade, dass ich aus dem Haus schon draußen bin, sonst hätte ich die Bude abgefackelt. Ja.
Das habe ich denn übernommen, dafür deine Bude.
Wie ist denn die Wette ausgegangen? Du hast doch gewonnen, dass du 2 Wochen lang im Palast Amador wohnen darfst.
Ja, wir haben es nicht hinbekommen, aufgrund von vielen, vielen, vielen Momenten, also Veränderungen im privaten Leben, wo es auf einmal auch gar nicht mehr so interessant war, auf einer schönen Dachterrasse in Wien das Leben krachen zu lassen irgendwie. Und dann führte unter anderem dazu bei, dass ich, wir hatten einen wundervollen Gastgeber an dem Abend, Juan Amador, und wir haben diesen Abend genossen auf, ich habe ein bisschen übertrieben in der Größenordnung, es war trotzdem eine Dachterrasse, und wir haben ein bisschen was getrunken und irgendwann, damals habe ich noch geraucht und habe dann ein Kippchen in seine Blumenbeete geschnipst.
Geschnipst? Nicht mal geschneckt,
sondern geschneckt. Ja, ich habe sogar reingedrückt. Nicht nur eine, sondern wahrscheinlich war es die halbe Packung.
Ich war auch nicht der Einzige.
Ja, genau.
Irgendwann so, Hammer hier, du geil. Und Sibiaje, die Wette abgeschlossen, dass ich dann wohnen darf da. Und irgendwann sind wir weg, riechen die halt eine gewisse Rauchentwicklung. Und denken, sag mal, wir haben noch nicht gar nicht über Grill. Haben wir den Grill ausgemacht? Grill war nicht aus und jetzt musst du leider übernehmen, weil ich war nicht da.
Naja, dann ist meine Frau auf der Terrasse brennt. Also ich natürlich auch schon nicht mehr so ganz nüchtern. Also, wie, das ist bestimmt der Grill. Also, nein, da raucht es. Da, in der Tat aus diesem, was waren das eigentlich? So Kirschlorbeer. Ja. Aber natürlich unten der ganze Rindmulch etc. Das hat schon Funken geschlagen. Ich in die Küche, keinen Eimer gefunden, natürlich mit Töpfen und allem drum und dran, den Brand gelöscht. Also wenn man da hätte meine Frau, die Bergel, das nicht irgendwie rechtzeitig mitbekommen, wir wären da oben irgendwie.
Hätten wir jetzt noch einen Gast hier.
So ein bisschen pyromanische Qualität hast du in dir. Du hast doch letztens in unserer Jubiläumsfolge auch erzählt, dass du schon den ein oder anderen Feuerwehreinsatz zu verschulden hast, weil die ein oder andere Rauchmeldeanlage angegangen ist.
Also ich sag mal so, wenn ich einen Gefahrentod sterben werde, dann wird es Feuer sein, nichts anderes.
Oh Gott, aber nicht
schön. Es wird keine Höhe sein, es wird definitiv kein Wasser sein, wenn, wird es Feuer sein.
Den hast du ja fast schon hinter dir.
Ja, schon mehrfach. Also da nur als Kind schon. Also ich war, meine Mutter hat das mir neu erzählt, irgendwie da, ich war fröhlich am Streichholz früher. Das ist auch eine schöne Formulierung, fröhlich am Streichholz.
Ja. Aber jetzt trotzdem hat Juan ja leider die Frage nicht beantwortet, weil du ihm direkt in die Parade gefahren bist.
Entschuldige.
Wie war denn Tim?
Das ist so, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe gerade drüber nachgedacht, mit Juan, eigentlich müsste er jetzt auch mal was sagen, aber ich lasse ihn ja gar nicht. Ja. Aber ich freue mich so sehr. Ja.
Also,
das ist so, ich freue mich richtig.
Gut, danke, das freut mich wiederum. Wie hat Tim reagiert auf die Niederlage? Wie hast du ihn wahrgenommen? Ihr sitzt ja dann im Finale zusammen.
Auf die Niederlage. Ich bin ja unterlegen.
Entschuldigung, du bringst mich schon ganz durcheinander.
Ich hasse deine Formulierung.
Ja, okay.
Können wir auf das Ergebnis sagen? Weil es gab keine Niederlage. Nochmal, Juan Amador. Und das ist jetzt, entschuldige, lass ihn doch mal was sagen.
Es war mein Fehler.
So. Nee, du, man nimmt es ja auch sportlich, aber es ist natürlich ein Wettbewerb und dann will man natürlich schon, Entschuldigung, gewinnen, ja. Und ich hatte halt dieses Helsinki, ja, und dann war ich in so einem türkischen Grill, in so einer Grillbude letztendlich in München und da hatte ich schon irgendwo, ich habe es natürlich auch viel zu locker genommen, also ein bisschen Gemüse, Wok, fertig aus, ja, das kriegst du hin, ja, ich habe mir fast nichts aufgeschrieben, ja, und dann verloren, also er hat einfach 1-2 Pünktchen mehr gehabt wie ich, ja. Das ärgert mich schon dann. Naja, das war ist so wurscht, ob 2 oder 3. am Ende des Tages habe ich doch gewonnen, weil ich habe da mitgemacht, obwohl ich am Anfang extrem skeptisch war. Das war ja auch ein ganz neues Format. Das war ja auch die erste Staffel. Und klar, hinterher haben sich natürlich alle andere auch getraut, weil die da gesehen haben, dass es wirklich ein sensationelles Format ist. Und ich habe viel gelernt und es hat super Spaß gemacht.
Würdest du, 2016 ist es gewesen, würdest du sagen, alle, die heute gegen dich antreten, Tim, und du übrigens natürlich auch, hatten dies in der ersten Staffel wirklich oder ihr alle vermeintlich schwieriger, weil es einfach ein neues Format war, von dem keiner wusste, wie es funktioniert? Oder
Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir alle, die wir in der ersten Staffel gesehen haben, in der letzten Staffel wiedersehen werden. Denn das ist die Öffnung des Kapitels. Mhm. Und das, was wir damals waren, waren jungfräulich, unbedarft. Das, was Juan gerade sagt. Ja. Wir haben gar nicht so viel Schlechtes dahinter vermutet. Wir haben gesagt, wir köcheln mal ein bisschen. So. Und die Aufgabe, die du mir gestellt hast, ist bis heute Platz 1 aller gustatorischen Erfahrungen, die ich bei Kitchen Impossible gemacht habe.
In Portugal, oder?
In Portugal, ja. ein Seafood-Reis, der einfach an Emotionalität, Qualität, Geschmacklichkeit, Perfektion in seiner Plumpheit und Perfekt, also durch nichts bislang übertroffen worden ist. Und ich habe inzwischen die ganze Welt bereist. Ich habe 3 Sterne, 2, 1 gegessen. Ich habe Straßenessen, Streetfood, alle möglichen Privates. Aber dieser Reistopf ist für mich bis heute der Maßstab für die Herausforderung an meine Kontrahenten. Ich will Geschmack. Mhm. Das war ein Geschmack und den Respekt, den Juan an dem Tag oder in der Aufgabenstellung vor diesem Gericht hatte, der hat mich nicht zerlegt, weil ich Karotten aufblasen musste. Der hat mich nicht zerlegt, weil er wusste, auch mit der Küche kann er vom Charakter her nichts anfangen. Und der hat mich nicht zerlegt, weil der hat einfach gesagt, dieses Gericht verdient es, in der Öffentlichkeit gezeigt zu werden, weil es eins der perfektesten Gerichte ist. Und ein Juan Amador hat damals gesagt, er wäre niemals in der Lage, niemals imstande, dieses Gericht nachzukochen. Das teile ich auch bis heute. Das macht gutes Essen aus. Und zwar auf einer Ebene, wegen eines emotionalen Faktors. Wir reden nicht von Technik, nichts Berechenbares. Wir reden von echtem Handwerk, von echter, absolut, von dieser Magie, die Persönlichkeit der Köche sozusagen ins Gericht macht. Mhm. Und deshalb weiß ich das immer noch sehr, sehr zu schätzen. Ich überlege gerade, was das zweite war, was?
Das waren Hot Dogs.
Holland. Ah, ja, die Hot Dogs.
In Holland.
Gut, bei den Hot Dogs sehe ich das komplett anders.
3 Hot Dogs.
Also, was für ein ignoranter Vollpfosten, außer dass Hot Dogs natürlich eben auch eine kulinarische, wie soll ich sagen, Spezialität, Erfahrung sein kann. Nur bei mir baut sich da nicht so viel auf. Aber es war damals, wie heißt er?
Fat Dog.
Fat Dog.
Fat Dog von? Das Interessante war ja, dass, mir ist der Name gerade, ich bin ja auch gerade am Überlegen.
Bin ich auch.
Es war ja eigentlich oder ist ein 2-Sterne-Koch, der dann aufgehört hat und sich dann mehr so diesem Streetfood gewidmet hat. Und da fand ich die Herangehensweise eigentlich sensationell. Genau, Ron Blau, genau, ja. The Ron. Und der dann einen Hotdog-Laden, ja, aufgemacht hat. Ohne jetzt keinen Schnickschnack, aber natürlich schon besser wie alle andere.
Ja. Und das waren schon Soße-Dinger da.
Ja, schon, aber halt geil. Ja, ja. Aber ein Hotdog.
Weißt,
ja,
weißt du noch, wie die hießen? Die 3 Hotdogs?
Also Bangkok,
Speedy Gonzales.
Speedy Gonzales.
Naughty Bangkok. Das war bestimmt dein Favorite. Und Sloppy Joe.
Sloppy Joe.
Ja, aber ich nicht. So viel zum Thema als Hipster-Sendung.
War aber damals eben schon sensationell. Und ich hatte eine Leidenschaft. Ich habe ihn halt, weil ich weiß, dass Amador jetzt schon auch in seiner Dampfigkeit ein relativ strukturierter, klar denkender Mensch ist. Und da habe ich halt einen uigurischen Imbiss geschickt. Ja. In München. Und er musste, und jetzt, ja, es ist die, oh Gott, wie muss man das formulieren? Die Uiguren sind die muslimische Minderheit Chinas.
Genau, richtig. Die sind an der russischen Grenze, genau, letztendlich, ja. Also keiner wusste auch, wo das liegt, ja. Also, dass es das überhaupt gibt. Das war hochinteressant.
Und
ich habe übrigens, Entschuldigung,
inzwischen dass politisch ich hier, leider auch sehr negativ, also nicht,
ganz,
also
nicht ganz schlimm,
als Uiguren, ja, sondern gehört einer extrem stark verfolgten
in China an,
Gruppierung,
ja,
genau, derzeitig, ja, an, ja.
Und ich war damals in diesem Taklamakan, das war ein Imbiss, sauberer Imbiss, aber halt ein normaler Imbiss am Bahnhof. Und letztes Jahr hatte ich ein Kochen in München und habe die Dame dann wieder, die Chefin wieder,
ja,
besucht.
Ja.
Die haben mittlerweile ein Restaurant, sind umgezogen, das ist ein richtiges wunderschönes Restaurant,
ja, ja,
und sie bedankt sich, ich glaube, die geht jeden Tag und betet Richtung Hamburg,
ja,
dass wir damals die Aufgabe oder dass du die Aufgabe, ja, ausgesucht hast. Es ist großartig. Ja.
Weil man konnte auch wirklich mal da die Schönheit von Streetfood oder Fastfood zeigen. Wir reden nicht von Junkfood, wir reden nur von schnellen Essen. Wenn du eben schöne, geschmorte Lammgerichte, das hast du in dem Moment nicht ganz so wahrgenommen. Aber die Herausforderung, da ist auch voll drauf eingegangen.
Das waren
die Nudeln. Nudeln ziehen.
Das war eine Katastrophe.
Wer weiß, dass Türken Nudeln selber, dass eben in dieser Region, in der russisch-chinesischen Grenze, Nudeln selber gezogen werden. Das haben nicht die Italiener erfunden.
Erklärt mal, ziehen ist aus dem Teig die Nudel ziehen oder was heißt ziehen?
Naja, also man kennt ja das mit den Chinesen und da wird es, die machen das mit viel Öl und dann wird es wirklich gezogen zu einer Schnecke und dann kennt man ja vom Stricken, dann wird das um die Finger gewickelt, dann wird es gepeitscht, ja, dann ohne dass man das einen erklärt, es ist unmöglich, darauf hinzukommen. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, okay, ich kann Nudeln machen, aber nicht die.
Aber du hast es auch richtig gemacht, du hast alles richtig gemacht. Es ist nur der Salzgehalt, ist wahnsinnig wichtig. Ja. Weil der Salzgehalt auf einmal eine Rolle spielt, nicht mehr im Geschmack,
sondern Elastizität.
In der Physik des Nudelteiges.
Genau.
Und dieses Peitschen, von dem er gerade gesprochen hat, das Ziehen funktioniert erst, wenn diese Elastizität eintritt und dafür musst du wissen, wie viel Salz in den Teig reingehört.
Und man sagt, 2 bis 3 Wochen braucht man eigentlich locker, um dieses Nudelziehen zu lernen. Das ist ja keine Zeit, die ihr bei Kitchen habt.
Ich hatte eine Stunde.
Dementsprechend sind wir da wieder beim Thema Ehrgeiz und
unfassbar.
Aus dem Willen, Dinge auszuprobieren. Ja. Wenn du den Kitchen Impossible Kreis irgendwann schließen lässt und jetzt ja eben gesagt hast, dass die Wunschvorstellung ist, die erste Riege wieder einzuladen, um den Kreis zu schließen. Ist jeder von den Teilnehmern aus der ersten Folge nach wie vor Koch und im Gastronomie-Business tätig, weißt du das?
Ja, ich würde sagen, ja.
Schon, ja.
Ja, ja.
Ich frage deswegen, weil ich wollte heute. Das war richtig investigativ nachgewiesen. Ein langer Moment von dir.
Jetzt dachte ich gerade, du hättest was vorbereitet.
Ja,
ich dachte, das wäre gerade so eine Frage, die man Frank Rosin oder Christian Rach stellen würde. Wissen Sie eigentlich, wie viele von Ihren beratenden Restaurants heutzutage noch geöffnet haben? Und dann ist ja die Quote erschreckend niedrig.
Erschreckend niedrig.
Und dann kommt immer ganz gerne das Argument, naja, die haben halt nicht das gemacht, was ich ihnen gesagt habe.
Ja, gut. Also bei mindestens einem von den beiden kann ich mir das lebhaft vorstellen. Ich wollte gerne heute mit euch über ein Thema sprechen.
Aber war das jetzt schon?
Was?
Das Thema?
Ja, ich möchte jetzt darauf kommen, was ich gerade sagte. Warum habe ich gefragt, Tim, ob noch all die Köche und Köchinnen aus der ersten Staffel mit am Start sind, was ihre Restaurants und Kochangelegenheiten angeht oder eben nicht mehr, weil ich möchte gerne mit euch heute über das Thema Scheitern reden. Natürlich irgendwie auch im Allgemeinen, aber vor allem auch in der Gastronomie. Tim wird jetzt wahrscheinlich ketzerisch sagen, ja, da kannst du mir niemand besseren als den Amador hier einladen, der weiß, wovon er redet, wenn wir vom Thema Scheitern sprechen. Mhm. Viele Leute sagen auch, Scheitern ist eigentlich der bessere Erfolg, weil man daraus lernt. Und ich bin auch mal despektierlich. Tim, du bist ja auch schon das ein oder andere Mal gegen die ein oder andere Wand gerannt.
Ich bin noch nie in meinem Leben gescheitert. Ich habe Erfahrung gesammelt.
Ist Gastronomie zum Scheitern verurteilt, weil ihr von so vielen Faktoren abhängig seid?
Geile Frank-Plasberg-Frage.
Frank, du darfst mich Frank nennen. Bitte wählen Sie jetzt.
Cuvades.
Juan, was sagst du dazu? Habt ihr es besonders schwer?
Ich glaube, das kann dir in jedem Beruf passieren. In der Gastronomie ist man natürlich dann schon irgendwie, man wird dann auch relativ schnell hochgelobt und man ist da auch, ich kann mich erinnern, dann ist man eine Zeit lang da so ein Superstar und man verliert dann schon ein bisschen so die Füße unterm Boden und hält sich selber für was ganz Besonderes. Und das ist dann der Anfang vom Ende. Ja, man meint dann zu schnell wachsen zu müssen, natürlich nicht organisch, man macht viel zu viel und achtet dann auch nicht auf die Zahlen und denkt immer, okay, das wird ja schon. Ja, und das wird halt meistens halt nicht so. Ja. Und aber im Nachhinein betrachtet bin ich da heute glücklich, dass ich es gemacht habe, weil alle sagen, ich weiß, wie es geht. Ich kann sagen, ich weiß, wie es nicht geht. Und deswegen wiege ich auch vieles immer wieder lange ab, bevor ich irgendwie zu irgendwas Ja sage und irgendwas mache. Also ich habe ja früher zu allem Ja gesagt, mach mal ein Restaurant ab, ja, klar, ja, zu allem Ja gesagt. Heute sage ich von 10 Mal eher 9 Mal Nein. Und denke ganz genau darüber nach. Und das hat mir letztendlich auch geholfen. Also das ist Erfahrung. Also du lernst ja durch Fehler. Wenn nicht, wärst du deppert.
Du hast dann irgendwann ja mal auch eine Insolvenz anmelden müssen.
Ja.
Wie nimmt man das in der Branche wahr, Tim? Wie kriegst du es mit, wenn ein hochbesternter Gastronom, den du auch kennst, vielleicht auch freundschaftliche Verbindungen hegst. Wie wird denn sowas in der Gastronomie? Ist das Schadenfreude? Ist das Mitleid? Ist das, oh Gott, hoffentlich passiert mir das auch nicht?
Eine der wenigen Momente, wo ich mich daran erinnern kann, dass wir Champagner getrunken haben. Wir haben Fläschchen auf Rohren geöffnet und uns totgelacht. Oder
Meinst du ernst jetzt?
Nein, natürlich nicht.
Naja, du guckst aber, es hätte auch sein können, dass du sagst, ey, aus jeder Niederlage lernt man. Prost.
Nein, also ganz im Gegenteil. Es gibt Bereiche, wo mit großer Häme und ich würde auch sagen, einer latenten Bösartigkeit denn auf solche Situationen reagiert wird, aber nur aus einem einzigen Grund. Aber auch
besonders in unserer Branche, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, aber aus einem einzigen Grund, weil man das Talent anderer Leute manchmal nicht fassen kann. Und Juan gehört zu den wirklich mystischen Personen bei uns im Gewerbe, das aufgrund seiner ganzen persönlichen Ausstrahlung und der Kreativität, der Innovationswelle, die du wirklich, ist einer der ersten, ich sag mal, Modernist orientierten Köche in Deutschland gewesen, der aber nicht einfach nur so ein bisschen nachgegangen, sondern der mit betrieben hat. Also ich würde sagen, dass eben auch Juan in seiner Art und Weise einer der, und das wird man erst später feststellen, hoffentlich früher, so ein bisschen wie die Entwickler der Nouvelle Cuisine, gab es eine weitere wahnsinnig spannende Entwicklung, auf die wir alle mit sehr viel Unverständnis reagiert haben. Das war die Modernist Cuisine in meinen Augen.
Absolut, ja.
Oder wie nennt man die sonst?
Na, früher hat man ja böse Molekularküche. Ja,
Molekularküche, was haben wir, eine andere Stilistik, andere Techniken, andere Herangehensweisen, Ideenentwicklung, Aromstrukturen etc. Und da war Juan halt kein Mitläufer, sondern Juan war ein Täter, hat diese Techniken sehr fortschrittlich, und das hat natürlich auch viel auf Unverständnis oder ist auch viel Unverständnis getroffen, weil bis dato kannten alle Leute nur eine Soße mit Butter zu binden. Mhm. Und dann kam eine Welt auf uns zu, die natürlich durch Qualm, Dampf, bestimmte Gerätschaften erstmal so nicht handwerklich orientiert genug war. Was man jetzt aber mehr und mehr begreift, wie handwerklich sie eigentlich ist.
Aber ist er
und
dann,
wie viel Spielraum uns das gibt. Und Juan ist einer der innovativen, kreativen Menschen gewesen und ist es bis heute. Und musste ein Feld bearbeiten, was es noch gar nicht gab.
Also bist du damals nicht betriebswirtschaftlich gescheitert, sondern man hat dich einfach nicht verstanden?
Nee. Ich wollte den Bogen noch drehen. Ja. Und so ein Mensch muss nicht betrieb. Ich verstehe nicht, warum wir betriebswirtschaftlich sein müssen. Wir sind kreativ, wir sind
Leidenschaft. Du als Koch oder du als Gastronomiebetreiber?
Jeder Koch.
Also als Koch. Als Koch.
So, auch als Gastronomiebetreiber. Das ist so, ich habe ja Ideen. Ich schaffe ja überhaupt erstmal, was sozusagen zu einer Art Unternehmen wird. Das ist meine Kreativität, das ist meine Idee, das ist Juans Idee. Und dann bringt man was auf den Teller, was von den Leuten gut gekauft wird. Das erfordert unsere volle Aufmerksamkeit, das erfordert unsere volle Energie. Und jetzt sollen wir nebenbei noch ein Personalbüro, Lohnsteuerbüro und Buchhaltung machen.
Nee, das funktioniert geht nicht. Das schließt sich auch aus. Also das habe ich ja schon tausendmal gesagt. Man lernt dann dazu und versucht dann auch andere Projekte und andere Konzepte da anzudocken. Aber wenn ich jetzt angenommen, ich wäre jetzt angestellter Koch, Küchendirektor, was auch immer, und zu mir sagt man, Ziel ist 25% Warenheitssatz zum Beispiel, ja, dann kann man das schaffen, ja. Aber wenn jetzt zu dir, wenn du das Gefühl hast,
bitte mal, was bedeutet 25%
Warenheitssatz? Naja, dass du gute Zahlen hast letztendlich, ja, dass du was für 25 Euro einkaufst und für 100 Euro weiterverkaufst, ja. Was bei uns nie auch großartig
wäre bei uns in der Bollerei halt so große Portion.
Oder im Verjahreszeiten guten Wein haben.
Ja, wir reden ja mittlerweile auch von Deckungsbeiträgen etc. Aber das Ziel ist ja dann auch, dass du dich verwirklichen möchtest, da kommt dein Ego natürlich, und dass die Leute von dir auch eine gewisse Qualität erwarten. Und dann ist ja der Kaufmann ja immer im Wege. Ja, also du hast zwei Möglichkeiten. Du räumst den Koch aus dem Weg oder den Kaufmann. Ja? Also ich habe den Kaufmann nicht aus dem Weg geräumt, aber ich habe ihn einfach übersehen. Ja? Und dann kommst du halt irgendwann mal da rein, dass du es nicht mehr irgendwann mal bezahlen kannst. Das ist vollkommen klar. Und bei uns war das der Fall, dass wir zu schnell gewachsen sind und einen riesen Apparat hatten. Und dann kam die Bankenkrise. Und dann waren wir so groß, dass wir uns nicht mehr bewegen konnten. Und dann war das absehbar. Und es hat auch ein, zwei Jahre gedauert, bis ich dann auch eingesehen habe und meine Anwälte mich überredet haben. Sag ich, pass mal auf, jetzt ist Feierabend. Und das ist schon bitter. Und ich bin ja dann auch in die Offensive und habe dann auch das erste Interview mit dem Journalisten aus Frankfurt geführt und hab ihm das quasi erzählt, dass es jetzt soweit ist, bevor es irgendwie weitergetragen wird. Das war ja klar. Und dann war es erstmal, da hast du schon irgendwie so komische Gefühle. Also tatsächlich, also nicht, dass ich jetzt irgendwie suizidgefährdet gewesen wäre auch, aber dann machst du dir schon Gedanken, weil es ist dann, du wirst ja dann in der Öffentlichkeit, naja, schon zerrissen. Ja, also es gab ein paar Leute, die dann kommen und sagen, kann ich das tun, kann ich dir helfen, aber im ganz ehrlich, im Hunde Unsinn.
Wir sind unter uns, sind nur wir drei.
Es war mehr Freude.
Ach, ja?
Ja, klar, natürlich. Aber ich, im Nachhinein betrachtet, verstehe ich das schon. Ich habe auch eine große Fresse gehabt und wir waren sehr erfolgreich und ich habe auf alles gepfiffen. Also die Freude währte sowieso nicht lang, aber wurscht, ist okay. Ja. Auch das hilft.
Also da, um das Bild mal aufzumachen, ich glaube, da muss man noch ein wenig die deutsche Gourmet-Szene in der Historie begreifen. Und vielleicht ist es eine zu große Klischeeschublade, die wir gerade öffnen, aber grundsätzlich in der damaligen Zeit stimmte sie sehr, dass ein Gourmet-Restaurant eher dem Luxussegment anzugliedern ist und die Bereitschaft in Deutschland noch nicht per se in der Breite aus der Geschichte heraus so vorhanden war. Und es waren sehr oft subventionierte Restaurants. Es waren sehr oft Menschen dahinter oder Unternehmen dahinter, die sich ein Restaurant geleistet haben. Und dass, wenn man jetzt die Szene so ein bisschen durchwandert, sich noch nicht so krass viel verändert hat und die wenigsten 3-Sterne-Restaurants zumindest eigenständig wirtschaftlich arbeiten.
Also du meinst eine Art Sponsor, die in gehobene Gastronomie
einsteigt? Ich will nicht anmaßen sagen, weil ich kenne natürlich die BWAs nicht. Aber das, was man an Zahlen weiß, ist, dass du einfach ab einem bestimmten Niveau, im Wettbewerb zu bleiben, sehr viel investieren musst. Zeit, Aufwand, Produkte, Material, was du eigentlich mit den derzeitig in Deutschland bezahlten Preisen für gehobenes Essen kaum refinanzieren kannst.
Ja, und vor allem nicht als einzelne Person.
Ja, und natürlich auch der eigene Wahnsinn. Mittlerweile hat sich ja diese Sterneküche so ein bisschen demokratisiert, ja. Und man sieht es ja auch bei den jungen Leuten, die ein Restaurant aufmachen, wo ich sage jetzt mal, die Innenausstattung relativ basic gestaltet ist. Braucht
Weinbar. Das ist eine Kneipe.
Zum Beispiel, aber du brauchst heute nicht mehr das teuerste Silberbesteck und die teuersten Teller und. Und du kriegst heute auch 3 Sterne für eine Forelle. Das wäre vor 20 Jahren fast unmöglich gewesen. Also das hat sich auch alles ein bisschen entspannt. Und ich glaube auch, der Gast hat sich auch dementsprechend weiterentwickelt. Ich meine, unser Restaurant, wir sind in einem Keller. Ja, also es ist jetzt nichts architektonisch was Bewegendes. Meinst du, ja?
Die Bumsbude in Wien?
Die Bumsbude in Wien, ja. Aber ich mag sie.
Wir reden hier vom Amador,
ja, genau.
3 Sterne,
ja.
Kellergewölbe. Oh,
die Geschichte will ich auch
wissen. Also, oder wie Tim sagen würde, Bumsbude. Die Bumsbude. Kann ich bitte irgendeine Terrasse abfackeln?
Nee, ich habe gerade so einen Gedankenblitz gehabt, irgendwie, dass bevor jetzt wieder alle, die nichts mit der gehobenen Küche zu tun haben, dann das ist aber Blödsinn, fast jedes Theater in Deutschland wird ja kulturell gefördert, wird ja subventioniert. Elbphilharmonie, wirst du, damit du volksnah bist, wird subventioniert. Damit
Pass auf, Menschen, was du sagst, da hast du ja Fehling schon die Zunge verbrannt.
Nee, ich sage ja nicht, dass es sein muss. Aber grundsätzlich, beim Fehling war ich auch nicht ganz anderer Meinung. Sondern deshalb ist das gar nichts ungewöhnlich, dass Bereiche aus der Kultur, und in dem Bereich gehört Kulinarik für mich zum kulturellen Bereich, auch subventioniert ist. Das passiert nicht staatlich öffentlich gefördert. Das passiert aufgrund der Initiative, des Engagements einzelner Menschen oder einzelner Unternehmen. Ich mache genau das Gleiche. Ich subventioniere Teile meiner Gastronomiebetriebe, weil ich möchte, dass wir junge, unvernünftige, kreative, wütende Menschen an den Herd lassen, die vielleicht manchmal übers Ziel hinausschießen, die vielleicht manchmal noch gar nicht wissen, was richtig geil ist, aber so ein Dampf haben. Das mache ich nicht aus wirtschaftlichen Gründen.
Du subventionierst aus deiner eigenen Tasche sozusagen.
Ja, okay. Sag mal, also das ist mein Off-Club. Mein Off-Club war mal als, ich sag mal, Talentschmiede gedacht, wo ich einfach nur junge Menschen dampfend wütend an den Herd lassen wollte, die dann vielleicht nach höheren Streben eine Zeit lang sozusagen mit mir arbeiten, ich in den Blick für eine Selbstständigkeit oder für ein eigenes Unternehmen erwecken kann. Und das war ein hochsubventionierter Laden. Von mir privat subventioniert, weil ich das so wollte. Weil das Konzept hätte sich in meinen Augen wirtschaftlich nicht umsetzen lassen.
Aber bist du da nur an einem Standort gescheitert mit dem Off-Club? Oder würdest du sagen, das war nicht die Zeit?
Ich bin noch nicht gescheitert. Können wir mal bei der Wortwahl bleiben?
Na, pass mal auf, ich lese dir gerade mal die Definition von Scheitern vor. Du siehst das viel zu eng. Unter Scheitern versteht man, wenn ein durch eine Handlung intendiertes Ziel nicht erreicht wird, wenn also etwas misslingt und nicht den erwünschten, das ist ganz wichtig, angestrebten Erfolg hat. Das heißt ja nicht, dass du ein Dummkopf bist, nur so. Das Scheitern bedeutet bedeutet immer, nee, dass du mit deinem Vorhaben nicht erfolgreich warst, weil etwas nicht funktioniert hat. Die Definition des Scheiterns meint hier auch, dass du die Gründe für den Misserfolg bei dir suchen musst. Wer richtig scheitert, scheitert nämlich eigenverantwortlich. So.
Das ist sehr schön, weil jetzt
kommt ja, und deswegen, Entschuldigung, ich komme ja hier überhaupt nicht mehr zu
Wort. Aus der Großwand, sehr gut. Also, man muss jetzt ja auch kulinarischen Podcast mit Juan Amador.
Können wir auch mal Gäste einladen, die zuhören.
Ja, ich finde das stark. Könnte ich bitte einen Schluck Wein haben?
Siehst du, so fragt man nach Wein. Nicht so zynisch wie ich, ne?
Aber da,
ein bisschen Eis bitte.
Genug Tier getrunken jetzt hier. Eis, ja.
Okay.
Du, also ich unterscheide, also es ist ja kein, man hat ja nicht versagt, ja, also das wäre zum Beispiel.
Genau, das ist das böse Wort.
Das wäre das böse Wort, man hat gescheitert, also zum Scheitern gehört ja auch Mut, meiner Meinung nach, nämlich man macht irgendwas und hat eine Philosophie und hat auch irgendwie einen Traum, dramatisieren wir das Ganze und stellt diesem Traum und diesem Ziel halt alles andere unter, ja, und dann kann es natürlich schon passieren, dass man dann auch scheitert. Und aus dem Scheitern heraus entsteht ja auch Erfahrung, wie Kollege Tim das gerne sagt. Die ist aber auch ganz wichtig, ja. Weil ich glaube, wenn du versagst und dann missmutig und alle andere dafür selbst, ich weiß ja, dass ich selber schuld bin. Also gewisse Dinge habe jetzt nicht ich irgendwie groß eingetreten, aber ich habe zumindest zugesagt. Ja, also ich habe auch nichts dagegen getan, also ist es meine Schuld, ja. Und ich habe gelernt. Deswegen finde ich Scheitern per se kein schlimmes Wort.
Ganz nein, definitiv nicht.
Ich würde nur, also allgemein ist es ja halt irgendwie Insolvenzen, Scheitern, privat, bla bla bla, sind ja doch oftmals immer noch stigmatisiert, weil Versuche einmal mit so einer Kerbe unmittelbar wieder Vertrauen zu haben. Deshalb arbeite ich sehr gerne mit dem Begriff Fail. Allerdings habe ich mal im Internet gelesen, First Attempt in Learning. Also, den finde ich nämlich brillant, weil das ist, also das englische Wort ist fail, ne? Also man so, aber es ist der first attempt in learning. So, was wir an Wissen haben, was wir an Learning haben, was du eben sagst, du weißt, wie es nicht geht. Das ist ein so viel besseres und interessanteres und tieferes Wissen, als
wusstest du, wissen, du das? Geht. Juan?
Nee, aber ich habe jetzt auch nicht den halben Vormittag in Wikipedia verbracht.
Nee, aber er wusste jetzt ja auch nicht, über was wir heute reden.
Nein, also ich habe mal einen Vortrag vor Schülern für eine Sendung bei Vox gemacht. Ich glaube, der Vertretungslehrer hieß das. Und alle haben immer von ihrer Erfolgsgeschichte erzählt. Und ich habe mit einer Leidenschaft von meinen Misserfolgen erzählt, weil ich sage, gewöhnt euch dran, es gehört dazu.
Absolut.
Was ist denn deine dazu? Nummer eins von Misserfolg?
Meine persönliche? Mhm. Durch meine Sichtweise, ich habe keinen Misserfolg. Das ist so, der Misserfolg wird erst dann zum Misserfolg, wenn er von außen beurteilt wird. Ich in meiner Welt habe alles versucht in meinem Leben, die Wünsche, die Träume, die Dinge umzusetzen, die ich möchte und habe da vermeintlich nach außen hin keinen Erfolg gehabt. Also mein Lieblingsbeispiel ist das Restaurant New York. So, dass ich das ja nie geöffnet habe, dass ich da 2 Jahre jeden Monat hin und her Energie, Geld verblasen habe und so. Aber ich sitze hier und sage, habe ich es probiert. Ich werde mir nie vorwerfen, dass ich mich nicht bewegt habe. Es wird nicht passieren in meinem Leben. Ich habe es zumindest gemacht. Und B, ist es ja nur eine Pausierung. Also wer sagt dann, dass ich es nicht nochmal mache? Oder was heißt weitermache?
Okay,
so,
aber dann frage ich etwas spitzer, ja. Weil das ist ja nun wirklich ein Traum, den du nur für dich erstmal angehen wolltest. Da hast du ja keine Angestellten involviert gehabt, die daran im negativen Sinne partizipiert haben. Dann nehmen wir mal das Hausmanns in Düsseldorf.
Ja.
Das vierjährige Grab im Sinne von, dass du Monat für Monat in was investiert hast und an jeder Schraube gedreht hast, die es eigentlich gab. Und es hat sich aber nicht der Erfolg eingestellt, von dem ihr irgendwer überzeugt gewesen seid.
Kann ich leider nicht bestätigen. Wir hatten Erfolg, wir haben es nur nicht rechnen können. Also in meiner Welt haben wir alles, was wir gemacht haben, hat funktioniert. Wir haben es nur nicht, wir haben den Laden nicht gerechnet. Wir haben ihn nicht gerade gerechnet bekommen. Wir wissen bis heute nicht, an welcher Stelle das nicht funktioniert.
Aber das heißt, der Laden war immer voll, aber er hat nicht genug abgeworfen?
Er war voll genug, um zu funktionieren, ja. Mhm. Vor allem gerade am Anfang, also da, wo Ebenen drin waren, da war das Ding bumsvoll. Und dann haben wir unternehmerische Fehlentscheidungen getroffen, irgendwie im Sinne einer Automatisierung, also mehr Abläufe zu strukturieren, anstatt das Individuelle drin zu lassen, vielleicht auch unternehmerische wirtschaftliche Entscheidungen. Da haben wir Fehler gemacht, definitiv, die auch dazu beigetragen haben, dass es schlussendlich zu einem wirtschaftlichen Misserfolg geworden ist. Aber nochmal, wir sitzen da, wir gucken uns das Ding an, wir wissen bis heute nicht wirklich, was wir falsch gemacht haben.
Vielleicht seid ihr abgezogen worden.
dann sollten wir das inzwischen auch herausgefunden haben. Und auch da sehen wir einfach nur eine große Lernkurve, wenn ich überlege, was wir da gemacht haben. Also das ist, was ist mein größter Misserfolg? Ich wüsste es nicht. Ich könnte es dir nicht beantworten.
Na, irgendwas, wo du vielleicht heute sagen würdest, heute weiß ich es besser, das hätte ich dort so und so machen müssen. Hätte der Off-Club an einem anderen Ort stehen müssen zum Beispiel. Also für alle, die es nicht wissen, der Off-Club war in Hamburg-Bahrenfeld. Das hört sich viel weiter draußen an, als es ist. Das ist nämlich eigentlich Altona. Mhm. Ist, glaube ich, war auch die Idee, relativ nah an der AOL-Arena oder wie sie heute heißen mag, um die Aftershow-Party sozusagen dort steigen zu lassen. War das nicht mal so ein bisschen die Grundintention?
Nein, ich lebe mal doch kein Restaurant auf, um damit die Leute dichter nach Aftershow.
Nicht die Leute, sondern die Künstler.
Ja, ist mir schon klar.
Die Künstler.
Weil da alle Jubeljahre mal ein Konzert
okay,
ist.
Okay, aber dann revidiere ich das, ja. Aber frage erneut, ist es der falsche Standort gewesen in Hamburg? Oder
nein,
ist das zu
nein, einfach? Nein, da habe ich als betriebsführender Kreateur dieses Unternehmens an der Stelle nicht richtig reagiert. Ich habe nicht rechtzeitig eingegriffen und habe Entwicklungen beobachtet, in der Hoffnung, dass sich das von alleine klärt. Es hat sich nie alleine geklärt und irgendwann war ich zu spät, um die Atmosphäre wieder in die Bahn zu lenken, die ich wollte. Das ist eine Lehre, die ich gezogen habe, inzwischen für mein weiteres unternehmerisches Denken. Ich bin jemand, der sehr lange an Menschen festhält, sehr, sehr lange, denen auch sehr lange eine Entwicklung gebe. Aber es gibt Parameter, wo ich inzwischen festgestellt habe, manchmal muss man auch mal was beenden, so, bevor es anderes beschädigt. Und das habe ich zum Beispiel gelernt. Unter anderem im Off-Club, unter anderem auch schon in der Bollerei. Auch da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass wenn du mal so einen Stinkstiefel bei dir im Unternehmen hast, egal wie gut er ist, egal wie brillant er ist, wenn er das Team zerschießt.
In der führenden Position muss der sein?
Egal, in der führenden
Position. Je höher, desto schlimmer, ja, klar. So,
dann musst du auch einfach mal sagen, schade, aber das Risiko, dass der Rest sozusagen davon beansprucht wird, ist zu groß. So, und da ich bin niemand, der gerne Arbeitsverhältnisse beendet.
Wie ist denn das, Juan? Ein Restaurant wie das Amador und Tim ein Restaurant wie die Bullerei, wo ich jetzt einfach mal sagen Augenhöhe. Würde, wir lassen jetzt Corona heute mal außen vor. Mhm. Zwei Läden, die nicht nur etabliert und beliebt sind, sondern auch erfolgreich wirtschaften. Ist es überhaupt möglich, zwei solche Institutionen jemals noch gegen die Wand zu fahren? Oder sind die sozusagen durch? Haben die sich ihre Patina erarbeitet über die 10 Jahre Bullerei? Wie lange gibt's das, Amador?
Naja, jetzt in Wien 5 Jahre.
Ja. Über die 5 Jahre, dass man sagt, das ist durch? Nein. Da kann gar nichts mehr passieren?
Nein, und genau dann fängt es an zu wackeln. Ja. Also ich glaube, also nicht, ich bin per se kein ängstlicher Mensch, ganz im Gegenteil. Aber man hat dann schon, man muss irgendwo latent zumindest so ein bisschen die Angst des Scheiterns sich auch bewahren, finde ich. Ja, also es ist nichts selbstverständlich. Und es kann
100%ig zu.
Und jetzt haben wir ja das aktuelle Thema, wie wir das alle haben. Und ich bin froh, dass wir 2019 dermaßen gut gewirtschaftet haben, dass uns das nicht groß aus der Bahn werfen kann. Ja. In der Tat. Und natürlich mit ziemlich viel Engagement rechts und links von dem Restaurant jetzt rein nicht. Also das Restaurant an sich wirft jetzt keine Gewinne ab, aber man muss auch nichts mehr reinwerfen. Und ich selber verdiene keinen Cent an dem Restaurant. Ich verdiene mein Geld dann mit anderen Geschichten, um das Restaurant auch nicht zu belasten. Ja. Und aber trotzdem kann es jederzeit passieren. Wir wissen nicht, wie lange dieses Zinnober da noch geht und wir wissen nicht, was passiert. Und wenn wir dann wieder aufmachen, also ich bin ja grundsätzlich ein Optimist, aber ich sehe das nicht als selbstverständlich, so nach dem Motto, der Kittel ist geflickt oder der Fisch ist putzt oder so. Ne? Also es kann alles passieren. Ja? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man so diese Ernsthaftigkeit gar nicht mal, oder doch so eine latente Angst sich beibehält. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Also erneut muss ich erstmal pöbeln. Ich verstehe die Frage überhaupt nicht.
Tim, das nervt mich. Was gibt's denn an der Frage nicht zu verstehen, wenn ich sage, ist es überhaupt möglich, dass die Bullerei nochmal den Bach runtergeht?
Natürlich.
Ja, okay, und dann wäre jetzt einfach die nette Alternative von dir zu sagen, und das erkläre ich dir jetzt mal,
das
Sebastian.
Das erkläre ich
ja,
dir jetzt.
Genau.
Du brauchst gar nicht so zickig werden, du hast die dumme Frage gestellt. Nein. Gastronomie ist einer der hochsensibelsten wirtschaftlichen Zweige, die dermaßen von äußerlichen Umständen abhängig sind und eben ab einer gewissen Stelle die Eigenverantwortung gar nicht mehr kontrollieren können.
Wetter, Mund-zu-Mund-Propaganda, Feiertage.
Personalentwicklung, generell Strömung, Konkurrenzangebot. Ich meine ganz ehrlich, ich habe in Frankfurt am Flughafenladen, da ist irgendwann in Island ein dummer Vulkan explodiert und damit gingen meine Umsätze auf null runter. Aber ich hatte nach wie vor 60 Leute da irgendwie stehen und klack, 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 klack und die muss ich bezahlen. So, und dann dafür muss ich vorgewirtschaftet haben. Wenn ich vorgewirtschaftet habe, ist das mein Gehalt. Das ist mein Geld. Das ist das, warum ich das mache. Ich arbeite ja nicht, einen Betrieb vorzuwirtschaften, damit ich dann danach meine Kosten davon bezahlen kann, wenn ich keine Einnahmen mehr habe, sondern das ist das, wovon ich lebe. Das muss man, ich kriege kein Gehalt. Also ich habe das Gleiche wie Juan. Ich kriege seit einem Jahr kein Gehalt. Also kein, was ich mir selber eigenverantwortlich erarbeiten kann. Wenn du das große Glück hast, und das sollte das Ziel, das ist immer so ein Tipp, ich habe mich leider nie dran gehalten, eines Gastronomen sein, kauft das Gebäude, in dem ihr eure Gastronomie habt, weil dann zahlt ihr wenigstens die Miete in euer Eigentum sozusagen ab, die Pacht, so, du hast ein bisschen größeren Bereich. Aber grundsätzlich ist es für Leute, die nicht ganz aus der Gastro kommen, es ist ein sehr veraltetes Bild, aber stimmt eigentlich nach wie vor. Du sprachst vom Deckungsbeitrag. Für jeden Euro, den ich einnehme in der Bullerei, habe ich ungefähr eine folgende Kostenrechnung. Ich habe ungefähr 30% Personalkosten, wenn ich gut arbeite, ungefähr 30% Wareneinsatz und ungefähr 30% Deckungsbeitragskosten.
Bleiben dir 10 Cent.
Bleiben mir 10 Cent. Davon kommt die Steuer nochmal runter. Und wenn ich dann auch noch partnerschaftlich verbandelt bin, bin ich orientiert. Ich kriege pro Euro, den ich in der Bullerei umsetze, ungefähr 2 Cent.
Deswegen fährst du V-Klasse.
Das ist, nee, aber natürlich machen wir auch richtig gut. Aber es gibt viele Tage in meiner Gastronomie, wo ich weniger verdiene als meine Mitarbeiter. Wo ich jetzt gerade jetzt das vergangene Jahr. Also das heißt, und natürlich gibt es die Bereiche, jetzt geht mir ein Konvektomat in den Arsch. Also ein Ofen. Der kostet mich dann, keine Ahnung, jetzt muss mir schnell helfen, irgendwas zwischen 4.000 bis 6.000, 7.000, je nach Größenordnung irgendwie so. Die muss ich erstmal wieder erwirtschaften. Das heißt, ein Teller geht kaputt. Jeder Teller, der kaputt geht, gerade in der Kulinarik
kostet mich 60 Euro.
60 Euro. Um den Teller zu verdienen, muss er eigentlich 25 Mal belegt gewesen sein, um überhaupt sowas wie eine Rekalkulation dafür zu haben. Und das ist eben das Spannende an der Gastronomie. Das ist das Tolle. Das ist das Fulminante. Deshalb wird man eigentlich auch nicht müde. Aber das ist auch in der inhabergeführten Individualgastronomie der Bereich, was es auch immer wirtschaftlich herausfordernd macht. Wir haben jetzt gerade während Corona haben 3 große Ketten geschlossen. Ich bin immer noch der Meinung, nicht wegen Corona, sondern weil sie sich grundsätzlich in der Struktur entweder nicht weiterentwickelt haben oder aber zu schnell entwickelt haben. Gibt's gute Beispiele, wo einfach die Verbreitungsstrategie zu groß geklöppelt worden ist oder aber eben halt in bestimmten Momenten einfach nicht fresh genug.
Also wir wollen das hier mal festhalten, du redest aktuell als der Tim Melzer als Gastronom, ne? Ja, wenn jetzt irgendjemand sagt, da glaubst du auch wohl selbst nicht, dass du nur 10 Cent verdienst. Wir reden hier nur von der Gastronomie. Nicht von 2 Cent. Nicht von Kitchen Impossible, nicht von Kai Flaume YouTube-Kanal, sondern nur im gastronomischen Bereich hast du gerade erzählt, wie es da aussieht.
Ja. Es ist ja ganz wichtig. Und natürlich sind solche Läden auch, wie gesagt, die Bullerei, wir haben jetzt gerade nach 10 Jahren durch Wasserschaden neu investieren müssen. Irgendwie so, da guckst du dann rauf. Und ich habe das mal irgendjemand gesagt bei einer Preisverleihung, wenn ich so viel Geld hätte und das in einen Laden investieren würde, dann würde ich den Laden schließen, das Geld nehmen, nach Thailand fliegen, mir eine Hütte aufmachen, Fische und Garnelen am Strand grillen irgendwie und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber die Realität ist eine andere. Das ist alles ein wahnsinniger Apparat. Aber eben kein Jammern, sondern es ist einfach eine Tatsache. Deshalb, wenn da eine Flasche Wein für 40 Euro verkauft wird, ist es nicht so, dass das Unternehmen oder der Betreiber sich davon 38 Euro in die Tasche stecken.
Ja klar, das ist dann bei uns auch, wir sind ja relativ hochpreisig und dann sagen die Leute, ja, dann müsst ihr einen Haufen Geld verdienen. Sicher nicht. Also wir haben einen Wareneinsatz, der geht an die 50%. Und da wird natürlich der Deckungsbeitrag viel wichtiger, weil mir von 245 Euro bleibt mir dann die Hälfte übrig, um Personal und Pacht etc. und Energie zu bezahlen. Und bestenfalls haben wir so zwischen 2 und 5%, aber bei 0 bin ich auch schon zufrieden. Ja? Es darf halt nichts kosten. Das ist auch eine große Kunst. Das ist eine große Kunst, ja. Und ja, also man verdient daran nichts, ja. Denkst du, okay, ich lasse da pro Kopf 300-400 Euro, aber nein.
Es gibt dann ja auch so solitäre Konzepte wie von dem Kollegen Kevin Fehling, irgendwie, der halt mit seinen 2x10 Personen Belegung. Das funktioniert. Also das kann funktionieren, das kann auch wirtschaftlich funktionieren, aber es ist ein solitäres Konzept. Es funktioniert nicht alles unter denselben Insignien. Ich habe gleich eine Frage, ich muss einmal ganz kurz austreten. Und zwar, als Juan sein Amador gegründet hat, haben wir zusammen in Wien in einer Lokalität gesessen, die ich selber, ich sag mal, mit beraten und betreut habe, im Museum für angewandte Kunst, im MAC.
Salon Pavon.
Salon Plafond, genau. hat Juan gesagt, er hat die Faxendicke jetzt immer dieses gehobene Kochen. Er macht eine ganz einfache Weinbar. Und an dem Abend habe ich gesagt, du Dummsabler, du elender Hund, du. So, aber es war sein Vorhalt. Es war sehr ehrlich gemeint von ihm.
Aber hast du? Ich habe es aber auch gemacht.
Er hat es ja jetzt ja auch.
Nee. Ich habe vorher bewusst auch. Dann rief mich die vom Michelin an. Ja, was haben Sie? Und dann sage ich, nee, ich will jetzt keine 3 Sterne mehr. Ich möchte machen hier so ein Kreislerei und Wirtshaus und wir kochen gut. Aber ich will diesen ganzen Zirkus und Druck.
Was war die erste Wertung?
2.
Ja, das weiß ich.
Selbst
Amador. Einfach, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen immer brennen. Also nur mit der Welt eines, ich sag mal, Tiroler Schinkens und Butterbrot Gedanken einen Laden aufmacht, kriegt er halt einfach mal 2 Sterne. Und nichts
raus. Weil er kokettiert?
Nee, weil er einfach so, weil er wirklich, das, ich glaube ja, dieser.
Nee, wir haben.
Weil er einfach wahnsinnig gut ist.
Wir haben auch, also bewusst dann auch mit, weil ich gedacht habe, okay, jetzt bist du in einem neuen Land, jetzt musst du dich ein bisschen anpassen mit den ganzen, ich müsste auch.
Dann ja, wir beantworten kurz und dann machen wir einen kurzen
und
Pipi-Pause.
und tatsächlich mit Süßwasserfischen, was für mich ja vorher niemals irgendwo in die Tüte gekommen wäre und so weiter und haben da schon gekocht, aber wirklich der Preis war nur die Hälfte, nicht einmal die Hälfte. Und dann haben wir tatsächlich von 0 auf 2 Sterne bekommen. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich scheiße. Damit ging ja das ganze Theater los.
Ciao, ich muss weiter.
Die Leute wollten da sitzen, aber das Essen, da wollten die beide Karten mischen. Und das war ein Riesentheater. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, wir sollten eigentlich wissen, wie 3 gehen. Also Platzkapazität halbieren, Preis verdoppeln und wir geben Vollgas. Haben wir gemacht. Und nach einem Jahr haben wir dann ein Jahr später 3 Sterne bekommen. Und seitdem bin ich ein glücklicher Mensch, wirklich.
Wunderbar, dann werdet noch ein bisschen glücklicher, entleert euch. Ja. An die Regie, Lukas, das ist jetzt der Moment, wo ich mehr oder weniger live jetzt die Werbung einsprechen werde, denn ich präsentiere heute unseren nächsten Partner für die heutige Ausgabe von Fiete Gastro.
So, gut, dass Stone Island auch Triple XL macht, oder?
Ja, ganz geil, aber nicht mehr lange, denn ich werde Juan sprach gerade meine körperliche, ich sag mal.
Konstitution
an, denn da sind wir beide sehr ähnlich, lustigerweise. Absolut,
ja, warum streichest du dir deine linke Brust dabei?
Weil ich eine hab.
weil
ich eine hab. Juan gehört auch eher zu den, ich sag mal, nicht gerade filigranen daherkommenden
Menschen.
Er ist Boxer. Aber er ist Boxer.
Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er macht Boxtraining.
Richtig.
Wie fandst du eigentlich meine Definition?
Moment, erzähl mal, was du wolltest. Nicht mehr lange. Du wolltest ja gerade irgendwas sagen. Du
weichst wieder aus.
Nee, ich gehe zur Kur.
Ah, okay.
Ich werde eine Gewichtsreduktion Meier-Kur? Anstreben, ja. Ich werde eine Gewichtsreduktion anstreben.
Ja, das ist aber Jojo-Effekt. Das wird das in 3 Monaten hast du nochmal 10% mehr. Das ist so
Jojo-Effekt. Bin ich dabei? Und
ich kenne so viele, die das gemacht haben. Meierkur, Tralala-Kur. Das wird immer mehr. Du musst konstant in deinem Leben rein.
Ja, aber ab wann hast du dich denn damit abgefunden, einfach dick zu sein? Ja,
du bist doch nicht dick. Ja, aber ihr seid doch nun beide nicht dick, oder?
Nee, sind wir auch nicht. Aber ich bin adipös. Wie heißt denn das hier?
Body Mass
Index. Ja,
Body Mass aufgeschissen.
Bin ich. Aber generell, ich
heißt habe. Es nicht, glaub keinem dünnen Koch.
Ich nähere mich einer Größenordnung an und zumindest temporär dem Einhalt.
Naja, wenn es gesundheitlich nicht gut ist, dann musst du was machen. Wenn du irgendwie merkst, dass du was auch immer hast, dann solltest du was machen. Aber du bist
doch weit. Ich habe 2 künstliche Hüften schon aufgrund dessen und klar, logisch.
Kannst du noch nicht mal mitbieten, nicht mal mit Dean, Tim.
Ja, aber ich habe, also ich sag mal
hast
so.
Hast du nicht in der Sendung bei Kitchen gegen Horn, hast du doch erzählt, du hast irgendwas mit deiner Kniescheibe gekocht. Also irgendein Gerät hast du mit der Kniescheibe bedient, weil du so geil warst. Ich glaube, es war beim Wurst.
Ja, stimmt.
Ja, also wenn er zwei Hüften hat, kannst du noch deine intakte Kniescheibe.
Und man muss dazu sagen, der Kitchen-Dreh war 6 Wochen nach meiner OP. Ich war, also das hat mich fix und fertig gemacht.
Ach, stimmt.
Ja.
Entschuldigung.
Danke. Also du gehst zur Meierkur.
Ich wollte sagen, ich will eine gewisse Gewichtsreduktion und jetzt, ich habe neulich eine TV-Aufzeichnung mit Elton gehabt und der die ebenfalls abgenommen hat und hat mir der Ehrenpflaume erzählt, wie die ein Gespräch über das Gewichtsziel anzugeben. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, also Elton und ich sind in einer ähnlichen Gewichtsklasse. Und er hatte schon 2-3 Kilo abgenommen und dann fragte ihn der Ehrenpflaume halt, wo möchtest du denn noch hin? So, und das ging natürlich um eine dreistellige Zahl, ne? Also er hatte 105 zu dem Zeitpunkt. Und dann denkt man ja, und das hat Pflaume wirklich so schön, also Kai Pflaume so schön erzählt, dann denkst du ja natürlich, dass man sagt so 99 Kilo oder so 100 Kilo. Nee, und das Ziel von Elton war 102 Kilo.
Der Klassiker.
Und der Klassiker. Und mein Ziel ist 102-103 Kilo. Das ist mein Ziel. Ich will einfach nur so ein bisschen, weil ich merke, ich werde ein bisschen träger. Ich nehme jetzt schon ganz gerne den Fahrstuhl irgendwie so und einfach da mal wieder ein bisschen einhalten. Also kein Schlankrang, ne? Einfach nur mal jetzt mal wäre.
Ja, dann schönen Gruß an die, kannst du sagen, wo du das machst?
Nein, das möchte ich an dieser Stelle dann nicht, außer sie sponsern mich.
Gut, schönen Grüße an die, die es hoffentlich hören. Bitte versteckt die Pfirsiche. Pfirsiche vor Tim Melzer.
Da riecht die so gerne dran.
Da riecht er so gerne dran und das ist dann leicht pervers.
Ja, aber können wir, also nochmal generell Gastronomie und ich finde Juan ist da ein toller Gast für. Und auch das Thema ist gar nicht so schlecht vorbereitet diesmal. Respekt. Also auch da hast du aus deinen vergangenen Fehlern ja viel raus.
Das waren ja nur 50 Fehler.
Ja, hast aber viel gezogen.
Heute 51.
Das Gastronomie ist kein Zuckerschlecken. Es wird nie ein Zuckerschlecken und es wird definitiv nicht einfach in der Zukunft, weil natürlich auch diese Balance aus sehr intelligenten und auch qualitativ sehr guten Konzeptgastronomien dem Einzelgastronomen natürlich auch das Leben schwer machen. Früher war es, mein Lieblingsbeispiel war immer, wenn eine Kneipe einen Scampi-Salat angeboten hat für 6,50 und ich aber halt ein Waren- oder ein Qualitätsprodukt angeboten habe und einfach einen Scampi-Salat für 15 Mark damals anbieten musste, musste ich versuchen, dem Gast zu kommunizieren, was macht diese 9 Euro Unterschied wirklich aus. Das ist inzwischen sehr, sehr gut für uns, weil die Leute sind produktorientierter geworden. Sie haben mehr Interesse darüber zu erfahren, mit welchen Produkten man wirklich arbeitet. Also wie ist die Produktionsweise, die Nachhaltigkeit dahinter. Auf der anderen Seite ist es so, dass du eigentlich heutzutage nirgends mehr richtig schlecht isst. Außer du hast wirklich das Restaurant in einer Vollkrise, wo der Koch durchgebrannt ist mit der Kellnerin und irgendwie das ganze System auf einmal in sich zusammenbricht oder aber einzelne schlechte Abende und die gibt's überall mal. Ne? Aber richtig schlecht ist man doch eigentlich nirgends mehr.
Und das stimmt, ja.
Könnt ihr Bauchlandungen, ich nenne es jetzt Bauchlandung, kein Misserfolg und kein Scheitern, könnt ihr Bauchlandungen oder kann man Bauchlandungen als Koch, als Gastronom mit in die Küche nehmen, also in ein neues Gericht? Kann man daraus in irgendeiner Art und Weise sagen, die Scheiße koche ich jetzt positiv in mein neues Gericht rein? Eine Erfahrung.
Nee, also ich glaube, das würde ja dann quasi implizieren, dass man was aus was Negativem versucht, irgendwas oder das zu transportieren.
Bei dir wäre es ein Fenchelgericht wahrscheinlich.
Ja, aber ich würde mich jetzt per se nicht an einen Fenchel wagen.
Ich gehe ja, seitdem du kein Fenchel mehr machst, komme ich nicht mehr zu dir. Da gehe ich ja nicht mehr.
Brokkoli gibt es
auch nicht. Ich auch kein Brokkoli.
Also nee, also ich habe ja mit vielem meinen Frieden geschlossen. Ich habe ja früher auch keine Austern und kein Kaviar. Dann habe ich mich daran gewagt. Ja, tatsächlich. Auf Sylt musste ich dann.
Also bei Kaviar kann ich es noch nachvollziehen, bei Austern nicht. Weil ich habe ein Gericht von dir gegessen. Das war
schwerer Austern. Da habe ich im Endeffekt meine Phobie vielleicht.
Mit dem Gericht?
Eben. Ich habe dann ein Gericht, 2 Dinge, die ich früher nie gegessen habe, Austern und Kaviar. Habe ich meine Version draus gemacht, so dass mir das geschmeckt hat auch und nach wie vor noch.
Unfassbar.
Es ist mittlerweile auch einer unserer, wie sagt man heutzutage so modern, Signature Dishes.
Absolut.
Die geeiste Beurre Blanc mit Kaviar und mit Auster.
Ein unfassbar gutes Gericht. Also das wäre für mich Höchststrafe nachzukochen, weil das ist wirklich so, ich habe ja bei dir gegessen.
Ja.
Und habe dieses Gericht gegessen. Und es gibt natürlich immer noch so ein paar Attribute der modernen Küche, wo ich dann immer denke, ja, braucht die Welt nicht, Gelees. Aber die Perfektion seiner Kunst hast du in diesem Teller schmecken können. Ich würde so weit gehen, in der gehobenen Küche für mich das beste Gericht, was ich jemals irgendwo gegessen habe. Weil es eben alle Attribute hatte, die eigentlich in Belanglosigkeit kaum zu übertrumpfen sind, aber eben eine Präsenz hatten und eine Exaktheit und eine Leidenschaft im Geschmack, im Aroma, war schon großartig. Er war schon, das war hier Juan.
Aber der Ausgangspunkt war nicht eine Bauchlandung, das war eher so, das hat sich dann so entwickelt. Ich habe auch Pumpernickel, also meine norddeutsche Zeit habe ich da verarbeitet, die Austern natürlich, Kaviar wurde ich konfrontiert. Und eigentlich war die Idee dahinter war eigentlich, dass wir mal mit ein paar Freunden in Valence waren, bei Madame Pic. Und wir hatten dann zwischendrin einen Klassiker von ihrem Vater und das war ein Wolfsbarsch in Kaviarsoße. Und Kaviar und zu viel Hitze, wir wissen ja, was passiert, aber die Soße war sensationell, also die Beurre Blanc.
Also Sebastian, was nicht passiert bei Zucht? Ich frage nicht für mich, ich weiß das. Ich frage für die HörerInnen.
Naja, es wird dann fischig, sage ich jetzt mal. Es wird ranig, ja. Und,
ich weiß das.
Der Tim auch, oder?
Tim weiß das nicht.
Ja, da hat er nur diesen Heringskaviar. Tim
Polo. Nee, woher soll ich das wissen? Weil ich esse Kaviar nur direkt aus der Dose. Ja, genau. Also ich mache den gar nicht erst heiß.
Das
nur im Pfund.
Das war so die Herangehensweise, dass ich gesagt habe, okay, es muss doch auch irgendwie, weil dann servierst du auch gerne Kaviar auf Eis und die Austern natürlich auch. Und dann hast du, alle sagen, ja, die schmeckt nicht mehr nussig genug. Also haben wir eine Haselnussmilch gemacht und dann und so war die Herangehensweise, gar nicht aus der Bauchlandung. Und dann haben sich eigentlich zwei Produkte, die ich vormals eigentlich nicht wirklich gemocht habe, mittlerweile zu meinen Lieblingsprodukten auch entwickelt.
Finde ich, ist übrigens ein unfassbar interessanter Weg, was ich auch meinen Leuten ganz oft sage, also gerade wenn wir so Kartenbesprechungen haben und ich möchte sie in eine größere Selbstständigkeit kriegen, dass ich ihnen sage, okay, was mögt ihr gar nicht? So, was hasst ihr wie die Pest? Und dann nennen sie Produkte oder Gerichte und dann sagen, okay, und das ist das erste Gericht, was auf die Karte kommt. Weil du eben genau, und das, was du gerade so schön...
Jetzt widersprichst du ja dem, wofür du mich vorhin tierisch ausgezählt hast. Inwiefern? Warum sollte man etwas, das man nicht mag, auf die Karte packen?
Ja, aber jetzt geht es ja noch um einen Denkprozess, den ich gerade versuche darzustellen.
Okay.
Dass man eben sagt, wenn ich was nicht mag, so dann und ich nur die Produkte verarbeite, nur mal da sitzen können, wir reden jetzt hier von High-End. Ja, ne? Und jetzt reden wir davon von Menschen, die ihren Geschmack erst verstehen müssen, die es entwickeln müssen, die nennen können. Viele Menschen wissen gar nicht, warum sie Dinge gerne mögen. Die können es immer mag ich halt. So, es gibt oft einen Grund dafür. Und du hast gerade diese nussige Note genannt, die ja sehr oft bei der Kulinarik herangezogen wird, dass die ja weggeht und deine Idee dann einfach ein Haselnussöl ist so banal wie brillant. Und einfach die Komfortzone zu verlassen, weil es zur Entwicklung der eigenen Kreativität beiträgt und zur stärkeren Definition seiner eigenen Vorlieben. Mhm. So, man kann sie klarer nennen, weil wenn es fällt einem oft leichter zu sagen, warum man eine Sache nicht mag, das in eine Begrifflichkeit zu packen, als eine Sache, die man mag. Da kommt ja auch für, ist lecker, schmeckt mir, ist irgendwie so. Und dann kommt aber, was magst du denn nicht? Doch, da muss ich sofort daran denken, dann habe ich sofort diese Assoziation, kriege Brechreiz und wie gesagt, genau. Und das kannst du positiv umdrehen und packst es jetzt in deine.
Ja, man muss schon, also wichtig ist da an so einer Geschichte, wenn wir dann ein neues Gericht oder wenn dann irgendwas entsteht und man kann das eh nicht wirklich kontrollieren, ist die Frage immer, warum mag ich das nicht? Ja. Hast du vollkommen recht. Und beim Kaviar war es immer so, ich war das noch von früher gewohnt, wo er tatsächlich noch nussig war und nicht mehr fischig etc. Bei der Auster war es immer so diese Glibbrigkeit. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Auster in Alufolie gepackt und in der Schale und im eigenen Saft gegart und dann serviert. Kriegt eine ganz andere Textur, ist ein ganz anderer Geschmack und so würde ich 2 Dutzend essen davon. Mhm. Also ich habe dann schon versucht, was willst du damit eigentlich erreichen? Ich versuche es zumindest besser zu machen.
Ist ein bisschen so wie, also was er da umschreibt, ist ein bisschen, also wir sind ja, oder ich zumindest in meinem Alter, wo der Hoden sagt, mein Baden oben aufschwimmt. Und wenn man den jetzt sozusagen mit etwas kälteren Wassern sozusagen wäscht, dann zieht er sich ein bisschen zusammen und hat ein bisschen wieder so die Präsenz eines 20-jährigen Zuchthengstes. In Anführungszeichen. Und das Gleiche passiert andersrum bei der Auster, die ist halt im kalten Zustand eher so ein labbriges Ding und dann kommt ein bisschen Hitze, dann zieht sie sich ein bisschen an und dann ist genau dieser leicht angestufte Moment und dann ist es wieder geil. So, weißt du?
Ja, ich finde das sicher. Ich habe gerade überlegt, was passiert, wenn man deinen Hodensack mit Alufolie dann einlegt. Welche Reaktion es dann ist.
Da bräuchte viel Alufolie, glaube ich.
Das hast du nett gesagt.
Also wäre mal eine interessante und eine Variante der Aluhutträger mal andersrum, und das könnte eine Zielgruppe sein, in die ich mich dann vielleicht wohlfühle.
Du gehst nach der Meierkur einfach noch in die Eierkur und dann kannst du das da vorschlagen.
Alu.
Wir haben.
Ja, mach weiter.
Ja, nee, sag mal.
Nee, ich finde den Gedanken gerade ganz interessant.
Was Eier in Alu.
Ja, aber weißt du, was das Unangenehme dahinter ist? Und ich hoffe, dass wir das schneiden.
Nein,
nee, ist gar
ist
keine,
das ist keine ist gar keiner mehr da. Da wird nichts geschnitten.
Ist ja, dass Alu, also Aluminiumfolie und Zahnfüllung, sich oft nicht miteinander vertragen.
Ja, oh, unangenehm. Ah ja, jetzt weiß ich. Okay. Grüße nach Köln. So, wir haben eine Frage bekommen von Zuhörern, lieber Juan und Tim.
Also wenn du so ein gammeliges Kaugummi in der Tasche hattest und das so ein bisschen angefeuchtet ist oder so eine Ablage vom Auto und dann pulst du so die Alufolie ab und denkst, du hast
aber
alles
auch nicht immer.
Ja, in dem guten Alten. Und dann pulst du es ab und dann denkst du, du hast es geschafft. Und dann kaufst du so dreimal und ding.
Ja. Das ist aber auch wirklich nur so ein du musst alles genau falsch machen, es muss alles passen, damit es scheiße ist.
Also Alufolie am Hodensack halte ich gar nichts von.
Wie teuer ist eine Erstausstattung von einem Restaurant, fragt ein Hörer, der sich gerne selbstständig machen will, aber Angst hat zu scheitern.
Sehr gute Frage.
Ja, extrem gute. Also
das ist eigentlich von mir die Frage. Ich dachte nur, bevor sie scheiße ist, sage ich, komme von einem Hörer.
Eine sehr gute Frage.
Na, das von bis, also... Es gibt da so ein Richtwert, wo man sagen kann, machst du ein Restaurant auf, musst du zwischen 10.000 und 20.000 pro Gast investieren, um nicht gleich wieder zumachen zu müssen.
Pro Gast?
Pro Gast, also pro Sitzplatz. Von bis. Aber du kannst natürlich auch mit, also wenn du jetzt 20 Plätze hast, würde das bedeuten 200.000 Euro, also sagen wir mal 150.000 Euro, das ist das Minimum. Bei der Platzkapazität, wenn du 30 hast, sind es dementsprechend mehr. Und dann nach oben natürlich keine Grenzen. Aber alles, was dann, also ich gehe dann anders her. Was darf die denn kosten, diese Ausstattung, um nicht in 2 Jahren wieder zumachen zu müssen? Ja. Und da gibt's einfach so eine Regel, wo du sagst, okay, so 10, 15, maximal 20.000 pro Sitzplatz. Alles andere wird schwierig. Also wenn man kein Mäzen im Rücken hat oder einen Sponsor. Mhm. Ja.
Tim?
Hätte ich so dezidiert gar nicht beantworten können, aber also man hat immer so ein paar Richtwerte in seiner Welt, auch von der man aus losgeht, und du kannst einen Sitzplatz in der Tat ungefähr mit 10.000, 15.000 war es bei mir anfänglich in meiner Erstkarriere sozusagen, in meinen ersten Restaurants, dass ich in den Parametern gearbeitet habe. Wenn du Existenzgründer bist, und jetzt wird's echt schwierig, empfehle ich lieber eine bestehende Konzession, einen bestehenden Laden zu übernehmen und nach seinem Gusto zu variieren. Da kommst, weil heutzutage geht so viel Geld dabei drauf, überhaupt die Grundlagen für eine Gastronomie in eine Räumlichkeit einzubauen drauf, die normalerweise auch in Blattgold hätte umgewandelt werden können. Also ich habe einen kleinen Laden an der Alster irgendwie, und die Summe, die ich dort ausgegeben habe, ich glaube, es waren knapp 400.000 Euro nur dafür, dass ich überhaupt Gastronomie habe machen dürfen, ohne einen Herd, ohne eine Fliese, sondern einfach nur die Grundstruktur. Da sind die Auflagen unfassbar hoch geworden irgendwie.
Es ist auch cleverer, dann mit dem Hauseigentümer dann dahingehend das auszumachen, dass er das komplett ausstattet,
ja,
und dass das über die Pacht letztendlich für den Investor, also den Immobilienbesitzer, refinanziert wird, ja. Und weil, wenn dann irgendwas daneben geht, haben beide was davon. Er hat ein bestehendes Restaurant, wo er jemand anders reinpacken kann, und du hast nicht die Schulden an der Backe, ja.
Aber was du sagen kannst, Ausstattung pro Sitzplatz, das ist immer noch ein Wert, der nach wie vor eine gewisse Gültigkeit, 1.000 bis 1.500 Euro. Bedeutet, wenn die Küche steht, ja, wenn die Wand steht, wenn der Tresen steht.
Porzellan, Tischdecke, Besteck, ja, und so weiter und so fort.
Das ist ungefähr, was dich das kostet, einen Stuhl hinzustellen, einen Sitzplatz, einen Tisch, einen Besteck, eine sozusagen dauerhafte, einen dauerhaften Betrieb, der dann auch funktional ist. Ja. Da bist du damit ganz gut auf. Geht billiger, sieht man dann auch deutlich. Ist wirklich abhängig davon. Es gibt aber auch Läden, die machen halt mehr.
Okay, und dann gibt's ja Menschen wie euch, ihr habt nicht nur ein oder zwei Restaurants oder die Raues oder die T-Dux dieser Welt, die 9, 10, 11 Restaurants haben. Sind die einfach lebensmüde oder lieben sie das Risiko?
Wir lieben die Gastro. Punkt.
Ist es so einfach, in Anführungszeichen?
Bei den genannten Personen ja, aber ja. Da siehst du auch eine schöne Bandbreite. T-Doc wird ein bisschen weniger ausgeben, nicht weil seine Läden preiswerter oder schäbiger sind, sondern weil seine Stilistik untergrundiger ist.
Wobei er ja hier auch sagte, er möchte eigentlich gerne auch mal einen Stern angreifen.
Genau, wenn er das macht,
dann
wird sich seine nächste Kalkulation definitiv verändern.
Ja, aber wieso so Nobel, hart und schmutzig, ist das besternt?
Ist teuer.
Ja,
ja, aber sieht doch auch nicht nach einem klassischen Sterneladen aus.
Draußen nicht, aber drin schon. Mhm. Also der Tresen und die Küchen an der Einbau der Küche und das Design
hat schon sich aber auch relativiert. Ich war mal 2 Wochen in Japan, also in Tokio und dann noch an der Küste auch noch in so einem klassischen Ryokan, also wo Kaiseki und weil. Aber gerade in Tokio zum Beispiel war ich in 2-3 Sterne Restaurants. Also beim Giro war ich natürlich und dann war ich beim, wie hieß der andere, fällt mir eh noch ein. Und wenn man das so sieht, was da investiert wird, das ist ja alles sehr reduziert, sehr einfach, dann kann sich das schon durchaus rechnen. Da ist aber das Konzept dahinter ist ein ganz anderes. Ja, da stehen halt die paar Leute da, die im Background haben die natürlich ihre Küchen etc., aber letztendlich ist es alles überschaubar. Ich finde es gut. Ich find auch so ein Konzept wie das Chef's Table oder Kitchen Table vom Kollegen hier in Hamburg ganz gut.
Also hier. Wen meinst du, Kevin Fehling?
Kevin. Und wir hatten sowas ursprünglich in Wien auch vor, ganz am Anfang. Bin ich aber raus aus der Nummer, weil dann Kosten aufgepoppt sind mit Lüftung und so weiter und so fort. Und da habe ich mich nicht getraut, weil ich wusste, das wird das nächste Scheitern. Also lass ich's, ja.
Ist ein bisschen die Frage nach, was kostet ein Stück Fleisch?
Aha.
So. Also es gibt viele Parameter, die da einen Einfluss drauf haben. Aber
das hast du ja mal erklärt in einer Folge, als ich dir sagte, dass ich war, eher zu denjenigen gehörten, die ein teures Stück Fleisch beim Metzger immer ein bisschen die Stirn gerunzelt haben. Da hast du ja auch gesagt, da gehört der Respekt vorm Tier dazu, da gehört der Respekt vor dem Metzger mit dazu und vor dir selbst auch, keinen Schund zu kaufen. Kann man es
übertragen? Ja, aber deshalb kann ich dir keine Summe sagen.
Ja, genau.
Ich kann nicht sagen, ein Stück Fleisch kostet 20 Euro, 40 oder 200 Euro. Ein Stück Fleisch kostet das, was es kostet. Und es geht nicht billiger. Es macht keinen Sinn, es billiger zu machen. Und ähnlich ist eine Grundausstattung eines Restaurants, kannst du so oder so machen. So, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Es wird nur, eins kann man auch sicher sagen, teurer als er glaubt.
Und ihr würdet mit eurer Erfahrung und eurem Know-how, ihr würdet keine Kompromisse mehr eingehen, oder? Du hast jetzt gerade die Bullerei umgebaut von einem halben, dreiviertel Jahr, eine komplett neue Küche rein. Da wusstest du von Anfang an, bei der Küche werde ich keine Kompromisse machen, nur weil es vermeintlich günstiger ist, sondern da weißt du, was du brauchst und das hat halt seinen Preis.
Ja und nein. Also ich habe es eher von der Intensität der Nutzungsvariante abhängig gemacht. Ich weiß, was auf die Bullerei wieder zukommen wird. Ich weiß über das Personalwechsels wandelt. Also da brauchst du halt Geräte, die einiges aushalten.
Mhm.
Das ist einfach in den großen Betrieben so. Und wenn ich jetzt einen kleineren Laden hätte, ich bin nach wie vor der Meinung, dann, wenn eine Gasflamme da ist, eine Gasflamme, egal wie teuer der Herd drumherum ist, ich koche auf Gas. So, müsste ich jetzt auf Induktion oder bestimmte Gerätschaften zurückgreifen? Ist das heutzutage in der heutigen Kochtechnik mit den heutigen Bedürfnissen der allgemeinen Gastronomiegäste, musst du ein bisschen aufstocken? Kommst du mit den ganz banalen Dingen zumindest in einer nicht landestypischen Küche nicht mehr weit?
Ein Zuhörer hat geschrieben, er möchte eigentlich ein Restaurant aufmachen.
Hast du schon gesagt?
Ja. Was wird die Frage, die daraus noch entstanden war, ist, was ratet ihr Azubis aktuell? Was würdet ihr Azubis raten, jetzt in der Krise zu tun, die eigentlich sich dafür entschieden hatten, eine Kochausbildung zu machen? Oder was ratet ihr Menschen, die eigentlich vorhatten, ein Restaurant aufzumachen?
Juan. Du, das kann beides ganz gut sein. Also jetzt aktuell, ich glaube, gerade so eine Krise birgt ja auch Chancen. Ja, also und man kommt natürlich auch aus so einer grundsätzlich depressiven Phase ja eigentlich auch gut heraus dann. Ja, wenn man jetzt plant, kann man auch viel besser dementsprechend auch über Preise debattieren und so weiter. Es kann gut sein, aber ich wäre grundsätzlich vorsichtig. Man braucht schon eine gewisse Erfahrung, man braucht einen gewissen Background, man braucht auch viele Berater, also ihr redet Freunde, die versuchen einem das auszureden, das ist ganz wichtig. Ich wäre vorsichtig. Also aktuell wäre ich vorsichtig. Es kann gut gehen, kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. Ja.
Hast du eigentlich einen zweiten Namen?
Bitte?
Hast du einen zweiten Namen?
Nee, warum?
Nö, ich hatte gerade das Bedürfnis, dich mit Zweitnamen anzusprechen.
Ist das so?
Ja, weißt du auch, ich frage mich nicht, warum. Du hast mich gerade so angeguckt und angenommen, du würdest jetzt Roland heißen, hätte ich gesagt, Tim Roland Melzer, was sagst du denn dazu?
Ich glaube, das ist, weil ich so eine Souveränität gerade ausschreibe, dass du so ein Karl Theodor auf der Zunge hast.
Ja, genau.
Weißt du glaubst einfach, dass ich aus gutem Hause komme.
Ja,
dann komme ich nicht.
Sag einfach beantworten.
Ich habe auch keine längere Form meines Namens. Es ist bei 3 Buchstaben geblieben.
Der eine hat einen mit 10, der andere mit 10.
Genau. Ich sehe es ein bisschen wie, eigentlich sehe ich es genauso wie Juan. Die Phase jetzt gerade birgt eine ganze Menge Chancen. Und zwar, weil du sehr deutlich vorgeführt bekommst, dass das Angebot alleine nicht ausreicht. Dass auch die Gastronomie eben von wahnsinnig vielen Faktoren von außen mitbestimmt wird. Nochmal, früher war Lage. Da gibt es jetzt ein paar Ausnahmen irgendwie so, aber darauf sollte man sich nicht berufen. Also wenn ich wirklich unsicher bin und nicht von vornherein die Bereitschaft habe, auf die Schnauze zu fallen. Also ich sag mal, vielleicht auch die eine oder andere Fehlentscheidung, würde ich momentan abraten, eine Gastronomie zu öffnen, weil du sie nicht in den normalen Markt öffnest. Soll heißen, wir sind gerade noch in einer Phase dessen, dass wir A, geschlossen sind. Wenn wir öffnen werden, wird es dazu kommen, dass wir mit weiteren Einschränkungen arbeiten, Mindestabständen, Hygieneschutzwände, Hygienekonzepte, gegebenenfalls Sperrstunden, Alkoholverbote etc. Und von vornherein mit einer angezogenen Handbremse in was einzustarten, wo ich in eine Präsenz rein möchte, dann würde ich lieber ein bisschen warten. Oder aber mein Konzept ist genau darauf aufgebaut, dass ich sage, ich komme mit 1,50 Meter Mindestabstand klar, ich komme damit klar, aber es muss funktionieren. Aber du musst dir bewusst sein, dass auch wenn die Öffnung wieder kommt, sie wird nicht mit der Freiheit, mit der Freigeistigkeit der ehemalig gelernten Gastronomie zu tun haben. Da werden wir mindestens noch ein Jahr lang mit zu tun haben. Mhm. Das kann ich mir anders, würde das in meiner Welt nicht funktionieren. Also wir reden immer von öffnen, tun denn so, als ob alles wieder fein ist, aber wir werden ja nicht öffnen unter Normalbedingungen.
Und auch gerade die Gäste werden dann auch nicht zwingend eine neue Öffnung folgen, sondern eher dahin gehen, wo sie vorher auch schon waren.
Was sie vermissen.
Genau, weil sie, ja, Gott sei Dank natürlich und wo sie auch wissen, was die erwartet, bevor sie dann irgendwelche neue Risiken angehen. Also ich glaube, dass der Gast nach dem Lockdown, wenn es wieder ein bisschen entschärft wird, also er wird tendenziell zu seinen alten Traditionsrestaurants hingehen und nicht irgendwie auf gut Glück irgendwas Neues ausprobieren, glaube ich nicht.
Aber auf Ratschläge im Allgemeinen würde ich wenig hören. Ich würde zuhören, aber wenn ich eine Idee habe, einer Selbstständigkeit zu folgen, und ich glaube daran, dann würde ich mich absichern und ich würde mich informieren und würde auch einen Filter einschalten und würde auch gucken, Mensch, ist da irgendwas, was vielleicht mich sogar bestätigt in meinen Zweifeln? Dann kann man diese Punkte nochmal separat bearbeiten. Aber auf kluge Ratschläge von Tim Melzer und Juan Amador oder anderen Idioten zu hören, halte ich nicht für sonderlich fördernd. Wir haben jetzt gerade in Hamburg ein schönes Beispiel. Donuts.
Ja. Eppendorfer Baum.
Ist das neu? Ich habe es jetzt hier in der Schanze gesehen. Donuts.
In der Schanze auch.
Ja, ist niemals hätte ich gedacht, dass Donuts nochmal in irgendeiner Form eine Relevanz bekommt. Nee. Es hat einen Laden hier auf.
Donuts Princess oder irgendwie sowas.
Ja, und geil gemacht. Mhm. Grell, bunt, laut, aggressiv in einer Lage, wo ich denke, da geht keiner hin, um irgendwas zu kaufen. Und da stehen die Leute Schlange, weil die gutes Storytelling haben.
Es ist keine Corona-bedingte Schlange. Es ist wirklich eine asoziale Bergheim-Schlange.
Und ich feiere das ab, weil ich denke, geil, da muss irgendjemand was Geiles gemacht haben, eine geile Idee haben. Und ich würde mich jetzt mental da vorstellen und den Leuten Applaus geben.
Wo ist das
in
der Schanze?
Hier, Sternstraße.
Ach, tatsächlich.
So, wirklich, ich würde Applaus geben und würde wirklich sagen, ich habe es noch nicht probiert, das Produkt ist mir eigentlich auch egal, weil einfach die Geschichte mich jetzt schon so abholt und weil ich das schon so geil finde, weil sie sich monothematisch in einer Klarheit auf dem Markt präsentieren, da brauchen die uns beide hier überhaupt nicht.
Aber was ist denn die Klarheit? Ein Donut, der gepimpt ist?
Ein Donut.
Das langt schon als Klarheit?
Scheinbar ja. Und das ist ja geil. Es ist, naja, das ist, Donut ist bei mir seit Dunkin' Donut komplett versaut. Ja,
natürlich.
So, da muss ich schon echt ein so früher London Piccadilly Circus, da sind wir, mein bester Freund Frank hat da immer gejobbt und wenn dann da der Boden gewischt worden ist, haben wir versucht irgendwie nochmal 12 für 2 zu kaufen, damit du ordentlich viel, ich sag mal, Kohlenhydrate, Füllmaterial im Bauch hattest. Aber ansonsten hat es mich nie getriggert. Aber das triggert und das ist gut.
Ja, und dann das spielt auch die Lage. Früher überhaupt nicht. Ich glaube, wenn du eine Philosophie hast, die du transportieren kannst, wenn du Qualität hast, die du dann, also egal in welchem Bereich jetzt, die du dann erfüllst, ist die Lage uninteressant. Am Anfang in Wien, wo ich dann geplant hatte, da in den 19 zu gehen. 19 ist ein wunderschöner Bezirk, aber ist halt natürlich ist Vorstadt letztendlich.
Also was wie Blankenese von Berlin.
Kannst du nicht machen, das ist zu weit weg. Dann sage ich, Leute, wenn wir hier geil kochen, dann könnt ihr auch mal 25 oder 20 Minuten mal hierher fahren. Ja? Ich will nicht da in das, in das Zentrum. Ja, schon, aber dann, wenn du 300-400 Euro an einem Abend ausgeben kannst, dann kannst du auch 12,50 € fürs Taxi leisten. Ja. Also die Ausrede, die hält bei mir nicht.
Ja. Vor allen Dingen ist es ja auch ein ganz interessanter Gedanke, nur in der Regionalität zu denken, macht Sinn, also nur in der Nachbarschaft, dann habe ich ein Nachbarschaftskonzept. Ah, 3 Sterne ist kein Nachbarschaftskonzept, muss man auch sagen. Also, das ist ja nun, da kommen Leute weltweit, reisen an, um diesen Genuss zu erleben. Also ich bin aus Hamburg nach Wien geflogen, um da essen zu gehen.
Wie ist denn das? Jetzt werden ja gerade ganz aktuell die Sterne von Michelin verliehen. Wie ist denn das messbar eigentlich durch die Pandemie? Also ein paar Wochen und ein paar Monate konnten die besternten Restaurants offen haben, um getestet zu werden. Aber wie werden denn in diesem Jahr, kann man das überhaupt ernst nehmen, wie die Sterne verliehen werden?
Ich glaube, ist es sowieso schwierig messbar und dann kann mir natürlich auch keiner erzählen, dass alle Restaurants dementsprechend getestet wurden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, man kann das gut und schlecht finden. Ich habe mich noch nicht entschieden, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass ein Führer dann auch in so einer schwierigen Zeit ein bisschen solidarisch sich verhält. Und aus dieser Brille oder von dem Blickwinkel auch aus betrachtet, finde ich schon, dass es eine Gerechtfertigung hat. Ich meine, es findet ja auch die Champions League statt, es findet das und das statt, natürlich nicht so wie vorher, aber es findet statt und ich glaube, dass sich viele, die vorher sowieso schon hoch bewertet waren, sich mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr angestrengt haben.
Ja. Also würde ich auch sagen, weil der Stern per se ja eine Leistung für Vergangenes ist und wenn du dieses Vergangene nicht hast machen können, dann gilt die Vergangenheit des Vorjahres. Und ich finde nicht, dass man in irgendeiner Form derzeitig ein Restaurant, was noch besteht, was unter denselben Konstitutien da irgendwie arbeitet, auch nur ansatzweise abwerten sollte. Was ich schwierig finde persönlich ist, wenn jetzt wer war es denn so? Gab so wahnsinnig viele neue Einsterner. Ganz, 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 ganz viel. Ich glaube 23.
Ja, in Frankreich. In England auch. Great Britain war.
Stimmt, England.
Zweimal 3 Sterne. 2 Mädels waren die großartig, ja.
So klopp. Und da dachte ich, krass, wie haben die das denn gemacht in den 4 Wochen? Die Öffnung, die uns zur Verfügung steht. Aber nochmal, wegen dieser einen Phase braucht man das System nicht in Frage stellen und ernst nehmen muss man es nach wie vor, weil das wäre despektierlich all den Leuten gegenüber, die seit Jahren konstant arbeiten. Und dann ist das einfach mal so und dann ist auch gut. Also da muss man nicht, ist das Ding gerechtfertigt? So, das hat uns auch nicht zu interessieren. Wenn der Michelin entscheidet, es gibt eine Auszeichnung, dann ist das ja, der Michelin.
Das sehe ich auch.
Wir können uns danach richten. Wir müssen es ja nicht. Wenn es uns nicht interessiert und wir sehen es anders, dann who cares, gehen wir woanders essen. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube aber auch, dass...
Hört auf, Dinge, oder ich, nur ganz kurz, Entschuldigung. Ja, hört auf...
Ich bin gewohnt von dir.
Entschuldige, wirklich. Aber hört doch auf, Dingen, denen man nicht 100%ig zustimmt, vorschreiben zu wollen, wie sie es anders machen müssen, damit man selber in die Gnade gerät, diesem Konzept zuzustimmen. Verstehst du, was
ich
meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, und unabhängig davon wurden die Restaurants, die jetzt zum Beispiel gerade in England so hochgewertet wurden oder auch in Frankreich, ja letztes Jahr auch schon besucht und getestet und jetzt hat man halt nochmal einen Test gemacht, die haben sich verbessert. Das ist, ich finde es super. Ja. Gerade in so einer Zeit auch mal ein Zeichen zu setzen, dass es weitergeht. Und dass es am Stammtisch immer zerredet wird und andere Leute natürlich eine andere Einstellung dahingehend haben, ist okay, aber die Entscheidung trifft ja der Mischlau, nicht wir. Ja.
Das ist ein bisschen so, als wenn du, keine Ahnung, in einen Horrorfilm gehst und irgendwie hin rausgehst und sagst, ja, aber war mir zu wenig Vögelei. Ja. Dann geh in Pornofilm. Weißt du, wenn du einen Horrorfilm...
Der kann auch Horror sein. Ja, ja.
Aber dann, was soll das? So, ja. Wenn du was anderes haben willst, geh woanders hin, aber ändere doch nicht den Horrorfilm. Mhm. Und nicht, dass ich deinen Restaurant als Horrorfilm bezeichnen würde. Ja, außer der kleine Moment, wenn die Rechnung kommt.
Aber die Terrasse ist geil.
Hast du jemals eine Rechnung bekommen?
Schön. Das möchte ich jetzt. Toll.
Hast du jemals eine Rechnung bekommen? Entschuldigung. Aber man muss dazu sagen, dass meine Jungs und Mädels.
Ja, aber
er hat dermaßen fürstlich Tipp gegeben, dass alle gesagt, das können wir nicht annehmen. Und dann sagt, wenn Tim Melzer sagt, ihr nehmt das an, dann nehmt ihr das an.
Also ich gebe immer Trinkgeld.
Er hatte nicht genug Bargeld dabei und hat das mit Kredit. Also ich sag die Summe nicht, aber die war fürstlich. Ah, ja. Du Depperter, wenn ich dich einlade, dann gibst du Tipp, wo kommen wir da hin? Ja.
Und da habe ich eine ganz klare Haltung, ich kann es mir leisten und ich schätze die Geste, aber lad lieber jemanden von meinen Leuten ein, lad dann Leute und ich finde, das ist auch der gegenseitige Respekt.
Ich habe auch deine Wertschätzung. Dein ganzes Team habe ich eingeladen.
Das musst du nicht machen.
Das habe ich aber.
Es endete allerdings auch, denn war ein Freund bei mir neulich irgendwie auch mal, aber es war unmittelbar im Anschluss Freunde von mir bei dir zum Essen und ich hatte dir ein Geschenk gemacht und das war aus der Kitchen Impossible Sendung, ich weiß nicht mehr, und das war dein einziger Post, um mir sozusagen Wertschätzung entgegenzubringen. Who the fuck ist
denn der? Sascha war es, ja.
Aber ich ganz ehrlich, solche Freude brauchst du auch nicht.
Ach stimmt, ja, okay, alles klar, verstanden.
Es ist bei uns auch nach wie vor jeden Tag prominent auf dieser Wall of Fame.
Walk of Shame.
Wall of Who. Ja. Es gibt eine Zuhörerin, die hat ein riesengroßes Problem. Sie ist gescheitert und sie scheitert immer wieder und sie hofft, dass ihr helfen könnt. Karamellisieren. Sie scheitert immer wieder am Karamellisieren.
Was karamellisiert sie denn oder was will sie denn karamellisieren?
Ist Karamellisieren nicht einfach ein Vorgang? Also, dass man Zucker in die Pfanne haut?
Von der Perspektive von meinem Partner hier schauen, von mir aus nicht.
Ja, dann erzähl doch mal das Drei-Sterne-Karamellisieren. Und Tim redet vom Pinneberger Karamellisieren. Da können wir nochmal gucken.
Nein, Karamellisieren ist ja normalerweise ein technischer Prozess. Also Zucker in die Pfanne, es wird irgendwann mal braun, meistens halt schwarz. Ja, und dahingehend haben wir ja schon vor 20 Jahren, dank Ferdinand Adrien natürlich auch, dass man separat karamellisiert und dann das, was man karamellisieren will, einfach nur damit umhüllt. Ja, also man macht eine Karamellplatte, das heißt, es ist Glucose und Fondant, das kocht man halt auf so und so viel Grad, kann man alles. Nee, das ist hochinteressant, weil es immer heißt, ja, das ist so.
Horn, erzähl das ist alles weiter, lass dich doch von diesem dummen Gegacker.
Er versteht es natürlich nicht. Aber und dann wird das wird es ganz fein gemahlen, dann wird es mit dem Sieb auf hauchdünn und das wird dann geschmolzen und davon nimmt man dann ein bisschen was und legt es irgendwo drüber mit Oberhitze, umhüllt dieser Zucker dieses Ding und es ist halt einfach perfekt.
Aber wie soll das die arme Hausfrau oder der arme Hausmann zu Hause machen? Da frage ich
jetzt machen wir mal ganz kurz Pause. Und jetzt stellen wir uns vor, jetzt geben wir der Leserin, Hörerin die Chance, ein Selfie zu machen, wie ihr Gesichtsausdruck ist anhand der Erklärungsversuche von Ronam oder so. Was? Mantel? Was? Wer?
Ja, mittlerweile gibt es ja so Leute, jetzt hört auf, das zu verteufeln, weil das ist ja mittlerweile macht das.
Haben wir doch gar nicht.
Jeder, in jedem Wirtshaus wird mittlerweile so karamellisiert.
Ich
und das ist auch nicht molekular oder sonst was. Das ist eine neue Technik.
In Österreich. Da gehst du neu.
Es gibt so viele Tortenshops etc. Also in Wien poppen die auf, ohne besser. Ende. Und da gibt's Glucose und Fondant. Das sind Zuckerprodukte.
Ja, natürlich.
Ja? Also,
Ich sag mal so, ich glaube, die Frage basierte eher auf dem Grundprinzip, dass eben der Übergang von weiß-braun-schwarz relativ unkontrollierbar ist.
Sie hatte jetzt aber auch Pech.
Es ist kontrollierbar.
Sie wusste ja nicht, dass ein Drei-Sterne-Koch heute hier ist, wenn diese Frage aufploppt.
Deshalb gebe ich einen kleinen Tipp. Den Zucker, egal welchen, ob ein brauner, weißer, grüner Puderzucker oder sonstiges, mit ein bisschen Wasser in den Topf geben. Und die Temperatur nicht auf 9, sondern nur auf 7, also oder 2, 2,5. Und dann wird die die Maillard-Reaktion, der Karamellisierungsprozess, wird sozusagen ein wenig verlangsamt und dadurch kontrollierbar gemacht. Und dadurch, dass du Flüssigkeit hineingibst, hast du nicht diese krasse Wärmebildung an der einen Stelle, wo der Zucker schwarz wird, sondern du hast von vornherein den Film, von dem eben eigentlich Juan auch gerade gesprochen hat. Allerdings brauchst du da keine Matte, kein Staub, kein gar nichts. Damit hast du eine etwas bessere Kontrolle. Und sollte es an der einen Stelle braun sein, an der anderen noch hell, dann darf man den mit vorsichtigen Schwenken.
Man macht das mit einem feuchten Pinsel außenrum. Alte Patissier-Schule. Man muss trotzdem aufpassen. So easy, wie du das erklärst, ist es gar nicht.
Und jetzt kommt aber das Selfie von der Dame und das ist so.
mit so einer Birne.
So eine Birne. Aber beide Wege, und das ist halt in der Tat, man darf nicht unterschätzen, wir kochen nicht mehr wie vor 30, 40, 50 Jahren.
Absolut,
ja. Sondern die professionelle Küche, die gastronomische Küche hat sich enorm weiterentwickelt und hat eben, das ist auch eine Konsequenz dessen, dass Küchen immer schlanker werden und dass man einfach Kontrolle über das bekommen hat. Man hat Wissen darüber erlangt, warum Dinge sind, wie sie sind. Und das sind halt nicht irgendwelche zusammengekloppten Leute zum Mitreisen gesucht. Und damit wollte ich die jetzt nicht in irgendeiner Form in eine Richtung drücken, sondern Köche sind absolute Experten heutzutage in ihren Bereichen. Und deshalb ist das, was Ruhan erzählt hat, ist die fachliche, korrekte und konsequente Umschreibung eines Prozesses, der früher in der Tat so gemacht worden ist. Zucker in Topf, Topf heiß, hat karamellisiert, muss reichen.
Mhm. Ja gut, also gut, in diesem Sinne. Könnt ihr jetzt entscheiden, ob ich euch noch eine Frage stelle oder ob wir langsam aber sicher zum Ende kommen? Mhm. Tim, damit habe ich dir sozusagen eine Gretchenfrage gestellt, damit du nicht sagst, wie, wärst schon am Ende? Ja, also, was willst du?
Wir haben noch einen Gast, entschuldige, ich bin doch hier gar keine Rolle. Ich bin aber doch kaum zu Wort gekommen.
Juan, gibt es ein Gericht, an dem du nach wie vor scheitern würdest, wo du sagst, da habe ich keinen Bock drauf, es misslingt mir immer? Ich kann es einfach nicht.
In der Tat die Paella von meiner Mutter. Ja, also das ist so ähnlich wie das Arroz Marisco, wo der Tim dann in Portugal, also das kriege ich ein bisschen natürlich nicht so. Bei der Paella ist auch immer, das muss man dann auch, ich glaube, das muss man im Blut haben und das muss man 1000 Mal gemacht haben. Der Punkt, wo man dann die Flamme ausschaltet, so dass der Reis unten, da muss ein bisschen angebrannt sein, aber nicht so viel. Und meine Mutter nimmt auch keine Messbesser. Sie weiß, wie viel Flüssigkeit da einfach rein muss, ja. Und ich mache das intuitiv und ich versuche das zu technisch nachzumachen und das wird dann eher tendenziell ein Risotto, aber es wird nie eine Paella. Ja? Und deswegen habe ich es irgendwann mal gelassen und bin dann einmal im Jahr bei meiner Mutter und sie kocht mir das.
Nervt das?
In dem Fall nicht, weil ich verehre meine Mutter und ich finde es eigentlich, man muss auch nicht alles können, finde ich.
Es gibt eine Situation, wo dieser Prozess nervt, nämlich wenn der Originalkoch irgendwann mal gehimmelt wird. Soll heißen, irgendwie so, ist ja eine Tradition und damit verschwindet was. Das ist wie so ein Foto, ne, ein Geschmacksfoto. Und das haben wir auch bei uns in der Familie. Da gibt es so 2, 3 Sachen und das ist weg. Da ist so die Farbe, dieser gustatorische Umriss ist sozusagen aus diesem Foto entfernt worden, weil man es nie geschafft hat, diesem Ding sozusagen auf die Schliche zu kommen. Deshalb ist immer meine Aufforderung wirklich an Leute, wenn ihr irgendeinen Menschen habt, der euch irgendwas was ganz Fantastisches kocht, versucht zumindest ein bisschen zu verstehen, ein bisschen zuzuschauen, ein bisschen zu lernen. Nicht um es zu kopieren, nicht um es nachzumachen, aber es wird einen Moment geben im Leben, wo diese Person nicht mehr dazu in der Lage sein wird. Ja. Und das ist eine der größten Lücken in meinen Augen, gerade im familiären, freundschaftlichen Umfeld, die sozusagen passieren können. Mhm. Das ist wie der persönliche Geruch, wie das persönliche, ein Foto, ein Gegenstand. Ja, aber Essen wird immer da bleiben.
Aber heißt das im Umkehrschluss, du vermisst den verkochten Fisch deiner Oma?
es gibt Dinge, die ich sehr von meiner Oma, ich habe es neulich probiert, ich habe neulich Rostbeef versucht zu machen wie meine Oma. So, ich weiß, wie ein Rostbeef richtig geht, ne? Wie man's Kerntemperatur, rosa, ohne, meine Oma hat das Ding früher auf 250, 260 Grad angeheizt. Da hat die da Salz, Pfeffer, Senf, höchste Stufe, dicht an der Grillfunktion und hat sozusagen, weil sie hatte keine Pfanne, die groß genug für ein Rostbeef war, hat es in der Grillfunktion sozusagen erstmal verbrannt, also karamellisiert, wie wir sagen würden, umgedreht. Dann hat die das für 20 Minuten geballert, dann Herz ausgestellt und hat es durchziehen lassen. Dazu eine Remoulade, die ich so da ist Apfel drin, da ist Ei drin, da war ein bisschen Estragon, das ist Mayonnaise gekauft. Ich weiß nur nicht mehr welche. Ich kaufe inzwischen so eine scheiß Hipster-Mayonnaise, dadurch ist das Gericht nicht mehr so, weil das war eine, ich gehe fest davon aus. Und wollte dieses Rostbeef-Bratkartoffel, die waren geil bei mir, aber Remouladen-Erlebnis meiner Großmutter. Ich wollte es wirklich essen. Ich wollte genau diesen Moment haben. Nichts abgeschnitten von der Schwarte oben drauf, schneidest du die am Teller ab, weil sie sagt, bringt Geschmack. Ja. Also nichts Schickes. Und es war so ein bisschen, ja, es war geil. Es war ein geiles Rostbeef, was ich gemacht habe. War noch super, Bratkartoffeln am Mörder.
Wie machst du die?
Hä?
Wie macht Tim Melzer Bratkartoffeln? Kochst du vor und dann ab in die Pfanne oder machst du die
roh? Kocht den Mölz überhaupt noch?
Ja, ich koche wahnsinnig viel.
Wie du mich gerade schon wieder angeguckt hast, ne? Wenn das die Leute sehen würden und dann habe ich weiter und dann, okay.
Nee, weil du es schaffst.
Es hätte gar keinen Sinn gemacht, mich gerade fertig zu machen. Es hätte einfach keinen Sinn gemacht. Es war einfach nur so, weil du meinst, nee, aber das muss jetzt sein.
Aber wirklich, du fragst gerade so, ich erzähle gerade, dass ich tollen Beischlaf hatte und du hast gesagt, wie hast du es gemacht? Ich bin total emotional gerade. Wir sind ein
Kulinarik-Podcast. Der Zuhörer interessiert sich nicht für dein Sexleben, sondern für dein kulinarisches Leben.
Ja, ich verstehe, aber ich sage, ich habe gerade perfekte Bratkartoffeln
gemacht. Aber wie macht es
ein Du hast Tim das Bild in dem Moment kaputt gemacht. Warte doch mal, wenn ich von der Butterigkeit, von dem Aufgeschirm, von der Specknote, von dem frisch gehackten Blattpetersilie, von Salz und Pfeffer aus der Mühle, wenn ich davon erzählt hätte und du sagst so, wie machst du das? Okay, ich habe Kartoffeln gekocht, gepellt in Scheiben geschnitten, in Butterschmalz in der Pfanne angebraten, dann habe ich kleingeschnittene Zwiebeln und Speck da. Und schon ist das wie so ein Bums auf Anleitung.
Ich schwöre dir, dass die Zuhörer sich jetzt denken, geil, so mache ich sie jetzt auch. Das hat Tim Melzer so gemacht.
Und da möchte ich jetzt gerne Feedback drauf haben.
Ja,
hätte man lieber jetzt gerade meine emotionalen Geschichte von meiner Oma weiterzugehört und wäre echten Geheimnissen auf die Spur gekommen, oder hat man jetzt gerade was gehört, was man auch für 2 Euro im Internet recherchieren kann? Ja.
Ich sage jetzt einfach mal nichts, weil wir einen Gast haben. Das wird sonst einfach unangenehm an der Situation.
Das wird sehr unangenehm.
An dem Punkt.
Ich kann das aushalten.
Ich gehe dann jetzt. Die scheiß Piefkes, was tun sie hier?
Nee, aber wir müssen nochmal, glaube ich, nochmal wirklich unserem Gast Wertschätzung entgegenbringen, was ganz, 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 ganz toll ist. Dass du dich in der heutigen Zeit hierher bewegt hast und du wirklich einer meiner absoluten Lieblingsgäste bist. Und einer von mir, auch wenn wir nicht Bestfreunde sind, was tagtäglichen Austausch angeht, von mir einer der wertgeschätztesten deutschsprachigen Kollegen ist, und das meine ich weltweit. Ich halte dich für ein unfassbares Talent. Kannst du dir ein Ei draufbacken?
Nee,
in meiner Welt bedeutet,
die Zeit ist vorbei.
Nein, aber in meiner Welt bedeutet mir das ganz, ganz, ganz viel, weil da brauche ich nicht nett sein. Bei Juan brauche ich nicht nett sein, da kann ich aber nur sagen, was ich denke. Und in allen Bereichen. Und dieses Gericht, wie gesagt, deine Austern-Kaviar, wenn du das so beschreibst, wie hieß der Teller?
Die geeiste Beurre Blanc.
Die geeiste Beurre Blanc, genau, das war's. Ist das gut gewesen. Mhm. Ist das gut gewesen. Und zwar in einer ganz komischen Art und Weise. Also so, das war schon sehr...
Ja gut, 3 Sterne ist natürlich auch...
Ja, aber ich glaube,
ich habe auch schon drei Sterne gegessen, wo ich dachte, ja, ist gut.
Ja.
Ja, aber das Wichtigste ist einfach, also wir reden ja immer von Technik, also auch vorher mit diesem Karamellisieren und sowas. Ich glaube, man darf den Leuten nicht so viel von der Technik erzählen. Am Ende des Tages ist mir wichtig und das hörst du jetzt auch vom Tim und von vielen anderen Gästen natürlich auch, dass sie die Emotionen am Teller spüren.
Ja.
Und die kannst du nur weitergeben, wenn du die Technik zwar schon anwendest, aber trotzdem deine Philosophie und alles von, deswegen gibt's bei uns auch relativ wenig, also Grundrezepte schon, aber dann, wenn ich dann jemand sage, ich mache die Soßen, also ich bin voll dabei wieder, das macht mir auch super Spaß, und dann sage ich, so muss das schmecken. Das kannst du nicht erklären. Es gibt Dinge, die, da gibt's kein Rezept für, das kannst du nicht erklären, sag mal auf so. Die kann aber morgen auch schon wieder ein bisschen anders schmecken, ja? Also ja, aber heute bin ich der und gestern war ich halt ein anderer. Die ist immer top, ja, aber immer anders. Und deswegen mag ich das nicht. Und das ist auch ganz wichtig, dass du da, dass die Küche, die muss ja dich auch immer wieder widerspiegeln letztendlich. Mhm. Bei aller Professionalität. Ja. Ich hatte mal einen Gast, ist kein Scherz, Habe ich Gäste. Aber der kam jede Woche.
Ich sag dir, pack Brokkoli auf die Karte und es wird
mehr. Nee, der kam jede Woche. Und wir haben auch so ein anderes Gericht, diese Taube mit Purple Curry und Mango und Kokos. Dieses Gericht ist im Flieger entstanden, wo ich in Bangkok war. Mit einer Büchse, da stand drauf Probe vom Holland, vom Ingo. Mhm. Und dann bin ich zurückgeflogen und dann hat es im Flieger, hat das bei mir dann angefangen, so Karussell zu spielen. Anyway, der hat kam einmal die Woche, hat es bestimmt 10-12 Mal hintereinander gegessen. Ich sag, hör mal, du, muss ich jetzt mal was sagen? Ich will Sie nicht beleidigen. Ich sag, Herr Doktor, sagt er, es schmeckt immer ein bisschen anders. Ja. Wie machen Sie die Soßen? Das sag ich, so. Ja, sagt er, ja. Das sag ich, wie meinen Sie das, Herr Doktor? Ich sag, na, es ist immer super, aber immer mal ein bisschen mehr Säure, ein bisschen mehr da. Manchmal ist ein bisschen weniger Curry, ist immer perfekt, aber ist immer anders. Und dann sage ich, ja, das ist eigentlich ein Kompliment, weil es arbeiten keine Roboter in der Küche. Ja.
Ich finde das ein Riesenkompliment. Ja. Und ich finde es auch richtig, weil das zeigt ja, dass das, was wir machen, menschlich ist. Und jetzt stell dir mal vor, der Van Gogh hätte einfach 500 Mal dieselbe Mona Lisa gemalt. So, die wird auch immer ein bisschen anders aussehen, weil es allein über die Entwicklung, über die Persönlichkeit, über die Uhrzeit, über Dinge. Und das macht es ja aus. Also wenn jemand sagt, mal eine größere Herausforderung ist, dass es immer gleich schmeckt, dann denke ich, langweilig. Ja. Weil es funktioniert ja nicht. Auch der Gast ist ja in unterschiedlichen Situationen. Ist deshalb auch gar nicht so wichtig. Ich finde übrigens, dass wir beiden, und jetzt leite ich mal das Ende ein, der Juan und ich, ein hervorragendes Beispiel, ein schönes Rohmodell sind für Menschen zu sagen, es lohnt sich auch mal katastrophal an die Wand zu fahren, dann aber Lehren draus zu ziehen, weiterzumachen oder eben diesem, ich sag mal, Negativerfahrung gar nicht so viel Raum einzuräumen in der Negativität, sondern versuchen, das Positive da rauszuziehen, die Lerneffekte zu haben und den Rest kann man dann auch mal auf den Altmüllcontainer bringen. Und dann ist auch gut. Ich kenne viele Menschen in meinem Umfeld, die hadern viel mit dem, was noch passieren kann. Das ist die große Gunst unserer Jugend, unserer ehemaligen Jugend, als wir eben uns selbstständig, wir wussten noch gar nicht, was falsch ist. Also haben wir einfach mal ausprobiert. Und da haben wir wahnsinnig viele positive Erfahrungen. Und der Anteil der Negativerfahrungen wird immer weniger sein als die positiven Erfahrungen. Und wir neiden gerade im deutschsprachigen Raum sehr stark dazu, auf allen Ebenen, beziehungstechnisch, unternehmerisch, berufstechnisch, zu viel Raum auf die negativen Aspekte zu lenken, damit zu sehr uns darauf zu konzentrieren, das zu verhindern, anstatt weiterhin auf die vielen geilen, positiven Momente zu konzentrieren, die uns noch vorstehen. Wenn ich nur aufs Negative gucken würde, dann würdest du jetzt nicht mehr gegenüber sitzen. Sondern ich habe von vornherein diesen kleinen Rohdiamanten der Moderationskunst entdeckt irgendwie und habe das Schleifpapier rausgeholt, in unterschiedlichen Strukturen, links und rechts ein bisschen da, die Kohle abgeschliffen, dann die Tücher ein bisschen Spucke genommen, poliert und poliert. Das mache ich jetzt seit 2 Jahren. Und jetzt guck mal, es fängt an zu glänzen. Es bitzelt so ein bisschen durch, wie so ein leichtes Glimmer. Also hier wie so ein, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, wie so.
Und irgendwann, gib mir noch 3-4 Jahre, kommt da auch noch ein Edelstein zum Vorschein.
Nee, gut, okay.
Und wenn nicht, dann schmeiße ich die weg und hole mir 9 und fange wieder mit dem Polieren an.
Wunderbar, dann resümiere ich, Backen ist kein Kochen, wissen wir, aber seit heute auch nochmal mit Stempel drauf von Juan Amador und von Tim Melzer. Scheitern ist keine Schande. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen, lieber Tim.
Ja. Ich habe mir überlegt, ob mir was Intelligentes einfällt.
Danke euch, dass ich hier sein
durfte. Juan hat sich übrigens wirklich durch Madame Corona richtig, der muss ja einen Tag vorher anreisen und der muss sich ja freitesten lassen. Der muss einen Tag später abreisen. Also der hat sich richtig Mühe gemacht, richtig Zeit genommen, hier heute in Hamburg zu erscheinen. Das will ich an der Stelle auch nochmal gesagt haben. Wir waren nämlich eigentlich auf den Montag mal verabredet für Fide Gastro, weil du da geschlossen hast, ich bagger ja schon ein paar Wochen an ihm. Und wir haben gedacht, dass Corona vielleicht dann vorbei ist. War es nicht. Und ich finde, das ist ein echtes Qualitätsmerkmal, dass er hier für 3 Tage sich Hamburg gönnt. Gut, geht schlimmer, muss man auch sagen.
Absolut, ja.
Aber
Schlimm ist, man kann ihm nichts anbieten gerade, ne? Nicht so richtig.
Doch, Sonnenschein und Alster.
Ja, ich hab, da muss er durch. Ich habe hab da so einen Pizza-Kühlschrank, habe ich gesehen. Ich habe nämlich Hunger
jetzt. Hier, ja. Hier bei den Hipsters. Das kennst du noch gar nicht, klar. Die sind gesponsert von Gustavo Pizza und das ist wirklich eine Top-Pizza. Wirklich. Das ist, sorry für die Werbung, Gustavo ist die höchstwahrscheinlich beste Tiefkühlpizza. Die haben es verstanden. Die holst du aus der Tiefkühle, legst sie 20 Minuten ausgepackt hin und dann machst du den Ofen auf, glaube 250, gibst ihm richtig, 6 Minuten rein und es ist wie bei einem guten Italiener, nicht so...
Ja, neapolitanisch oder, nee, oder römisch? Nein,
nix da, nix hier mit runterfallen.
Also römisch.
Römisch. Und die ist wirklich gut.
Werden wir testen jetzt, oder?
Ja, machen wir.
Ich habe noch nichts gegessen. Gestern und war ich... Um 11 im Hotel, Roomservice, na jetzt während Corona kam Roomservice. Also ja. Ich habe nur Nüsschen gegessen. Und
mach's wie Tim, isst Snickers im Bett.
Da, wo ich bin, wurscht.
Welches Hotel?
In dem Side bin ich.
Ja. 4 Jahreszeiten hat leider nicht offen. Übrigens, nein, heute Geburtstag.
Ja.
Hotel 4 Jahreszeiten, 124 Jahre wird's heute. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Und das macht mich sehr stolz, dass ich sozusagen ein Sechstel dieses Alters schon mit dem Hotel in Verbindung bin.
Hast aber schnell gerechnet.
Dankeschön.
Ja. Willst du singen? Hm? Willst du singen?
Das mache ich gleich außerhalb dieser Geschichte. Wann machst du, eine Frage, warum bist du eigentlich nach Wien gegangen?
Geil, da kommt sie noch, die Frage nach der Verabschiedung.
Ja, aber du hast sie doch kennengelernt. Oder du hast den Grund kennengelernt.
Die Frau.
Ja, klar, logisch, ja. Du, ich war in Mannheim und das war so nach...
Das habe ich nie verstanden.
Nee, nicht. Das Restaurant war der Hammer, ja. Also das kann man ja, nicht anders sagen. Und dann hatten wir auch 6 Jahre lang eine Fernbeziehung. Und Berkel, also meine Frau, war kurz davor, dass ich, okay, das Wochenende, das geht mir irgendwann mal nochmal auf den Sack, auf gut Deutsch. Ich denke darüber nach, nach Deutschland zu kommen, nach Mannheim, das ist um Gottes Willen. Und dann ging es bei mir los, also nee. Das wird nicht funktionieren. Und ich habe mich dann auch in der Zwischenzeit auch in die Stadt verliebt, weil ich ja fast jedes Wochenende da war. Also pass mal auf, ich breche die Zelte ab und ich fange von vorne an und ich gehe nach Wien. Das war der Grund. Ne? Jetzt war ich nie bereut.
Einen letzten Shoutout. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, irgendwie, dass wir Köche, also von der Region, ne, von der wir gerade so reden, die so irgendwie was mit, wir haben echt alle ganz gute Partner, ne? Da ist
ohne wird es nicht funktionieren.
Deine Frau ist Mörder, ja, wirklich, ja, was eine tolle Frau.
Meinst du, ich sollte ein Restaurant aufmachen?
Nee, aber das ist irgendwie so, das ist die,
Koch
die werden? Das sind viele gute Lebenspartner, Frauen.
Ja, guess what? Ihr könnt gut kochen. Liebe geht durch den Magen, also da wird schon irgendwas dran sein.
Wollte ich gerade sagen, weil ich sag mal so, auf die Vogue schafft das keiner von uns.
Ja. Zumindest Horn mehr als du. Obwohl du bist ja jetzt hier wenigstens gut gekleidet mit Stone Island.
Wirst du da gesponsert oder wie läuft das?
Nee, das lässt Tim sich kaufen.
Ah, nur schenken. Also ich kaufe eh nichts, also deshalb, ich lasse mir ja nur schenken.
Du hast einen Stylisten, darüber komme ich gerade echt nicht.
Weißt
nicht
du, soll ich mal erzählen, wer mein erster Stylist war?
Wann war das?
Zu ARD-Zeiten.
Zu ARD, also.
Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, 7, 8 Jahre.
Und meinst du jetzt einen Menschen oder eine Marke?
Einen Menschen.
Und den kennt man?
Aber sowas.
Kretschmer.
Nein.
Und der kennt sich auch mit Mode aus.
Ich habe nie was angezogen, was er gekauft hat. Aber er hat mir immer schön das Regal vollgehängt. Irgendwie, ich habe es nie angezogen. Habe ihn gedacht, lass das.
Thomas Hayo.
Nein. Jorge González.
Nein.
Jorge González war meins. Also wirklich, ich habe, also sozusagen in meiner Karriere habe ich Stars gemacht. Ich meine, Joko Winterscheidt war mein Redakteur.
War Jorge davon noch nicht bekannt?
Nee.
Ach, wirklich?
Nee, nee,
Was hat der Joko bei dir gemacht damals?
Er war damals Redakteur. Der hat sozusagen das ganze Wissen recherchiert, was ich da so von mir
gegeben habe. Das war doch, deswegen sagt doch Tim Diamant, Schleifen und so weiter. Tim macht aber die.
Jorge González war mein Stylist.
Ach.
Aber er kam immer mit so halbtransparenten, seidenen Hemden an, die man ganz gerne bis zum Bauchnabel hin sozusagen offen trägt, was aber eher dann für mich als Fernsehkoch blässlicher Hautfärbung und ich sag mal einen übermäßig vorhandenen Schweißdrang beim Kochen eher unangenehm.
Aber dann wissen wir jetzt ja auch, woher Atze seine Neon-Klamotten hat. Die hast du einfach an ihn weitergegeben, die Hoche für dich gekauft hat.
Hoche ganz alles.
Tim,
Juan. Toll.
Vielen Dank.
Toll. Vielen herzlichen Dank.
Ja.
Hab mich sehr.
Danke euch, hat mich gefreut. Ja. Großartig.
Danke fürs Zuhören, Tim. Schön, dass du da gewesen bist. Hm? Falls du irgendwelche Autos in Hamburg hast, die du jetzt abholen musst, jetzt wäre der Zeitpunkt. Wir haben nicht viele getrunken.
Weißt du, wer mal ein Ferrari in Rom vergessen hat? Und da reden wir von vergessen.
Jorge?
Nee. Das kann ich nicht erzählen, du. Aber da ist mal jemand, der viele Autos.
Komm, sag, wir machen Piep drüber.
Jemand, der sehr viele Autos hat. Sehr viele Autos. Hat seine Freunde eingeladen für eine Pasta-Tour nach Italien. Und jeder schön also wir reden hier noch von teuren. Und dann sind sie alle nach Italien gefahren und dann haben sie schön Nudeln gegessen, haben wir auch am Wochenende verbracht, hatten leicht ein Kleben. Und dann sind die alle wieder zurückgefahren und der eine hatte vergessen, dass er gefahren ist. Und dann stand einfach mal für 1,5 Jahre ein Auto in Rom, ein Ferrari an der Straße und erst bei der, wie heißt das, Inventur, fiel auf, dass ein Auto fehlt. Und dann ist man in die Recherche und dann sagt, fuck, das Ding steht noch in Italien.
Wo ist denn der GTS eigentlich?
Wo ist denn der? Der stand immer noch in Rom und dann hat man jemanden los. Und der stand genau an der Stelle, hat sich nicht bewegt, hatte inzwischen platte Reifen und war voll gekackt und voll geschissen. Irgendwie so. Und dann haben die das Ding wieder gemacht.
Wie hieß der nochmal?
Das geht nicht. Kann ich nicht erzählen.
Also dann hatten wir heute einen auch kulinarischen und automobilen Podcast.
In dieser Folge.
Aber in der nächsten.
Ich finde, wir machen mal eine Folge. Und dann
in
können wir,
Wien?
Nee, in, nein, das
Wien
ist
so, soll ja so schön sein.
Wir erzählen jetzt mal wahre Geschichten, sagen aber nicht, von wem sie sind.
Jetzt hier?
Jetzt so. Was ist so die schlimmste, ich sag mal, Gastgeschichte einer Person mit einer gewissen Bekanntheit, die du bei dir aus, abgesehen von mir? Es nervt mich immer, auf den Top 3 zu landen.
Top 3.
Die man erzählen kann, ohne dass man sofort weiß, wer es ist.
Da müsste ich jetzt schon lange nachdenken, weil ich das relativ schnell wieder ausblende.
Ja.
Und du, Tim? Hast du was?
Nee, ich habe nur tolle Gäste, die sich nie daneben benehmen.
Das ist ja eine Riesenrubrik, die du gerade eingeführt hast. Wirklich. Also, wir machen jetzt mal
Schluss. Ich wollte das Niveau abweichen. Kennst du nicht diese Leute? Ja, mach Schluss doch.
Lass was?
Doch.
Nee, was kennst du diese Leute? Du machst mich aber auch immer so neugierig.
Es gibt ja so eine bestimmte Gesprächsführung, die man so hat. Da sag ich, du, vor 5, 6 Jahren, da hatte ich eine Phase, da ging es mir ja gar nicht so gut irgendwie. So. Und dann hatte ich auch so meine, auch im privaten Bereich und beruflich war ich auch nicht ganz klar. Aber und ein bisschen habe ich das Gefühl, du bist in derselben Phase. Täusche ich mich?
Oh, ist das gemein.
Also, was meinst du? Schön erstmal sich selber drop. Und den anderen so, oh, endlich einer, der mich versteht.
Der richtig
hinter Fotzen.
Das ist
richtig gemein. Vor 5 Jahren, als mir das sah, da war ich so, da hätte ich schon.
So, Lukas, du kannst die Mikrofone ganz langsam ausschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tim hat sehr viel gelacht heute. Juan geht sowieso gut, eine Frohnatur aus dem Spanischen. Und ja, ich habe eh nichts zu lachen. Also insofern, vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Euer Rohdiamant Sebastian Merget.
Euer was?
Rohdiamant.
Euer Rohdiamant. Ah ja, euer Rohdiamant Sebastian.
Du bist ja ein Rohdiamant jetzt.
Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.
Was ist das? Warum ist das? Ah, warum haben wir den?
Wen?
Den 30 Acker?
Das ist der Hauswein von OMR.
Ist das?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Ist ja überall momentan. Ja.
Wenn du hier durch diese heiligen Hallen gehst, die werden mittlerweile von allem gesponsert. Das ist unglaublich. Ich glaube, die müssen für keinen Büroartikel oder eine Klamotte Geld zahlen.
Ist das so?
Ja.
Warum eigentlich?
Die sind halt cool. Hipster.
Ich habe da neulich drüber nachgedacht. Ich finde euch so gar nicht cool. Nee, ich habe da wirklich so drüber nachgedacht.
Wo wir eben drüber sprachen.
Da war ich ja hier beim das Ding und hat Philipp mich ja interviewt. Und dann bin ich da rausgegangen und dachte so.
Moment, wo warst du?
Ja, hier für Internorga, fürs Internorga-Interview. Ja. Und Philipp hat mich interviewt und dann habe ich gedacht, Digga, du bist so uncool, das ist ja faszinierend. Wie kann man einfach so komplett an der Coolness vorbei sein? Dadurch wird er natürlich auf eine Art und Weise cool.
Der ist halt so haarscharf an der Grenze.
Er ist halt das typische Bill Gates und Steve Jobs Zeug, sind halt Nerds, die aber richtig einen raushauen.
Nee, aber er ist ja dabei noch irgendwie, ein bisschen lustiger ist er ja noch.
So, ja, ne? Weil er so tollpatschig ist.
Ja, und dann hat er versucht, eine lässige Abmoderation zu machen. Hey, mach das nicht, ist nicht gut. Aber es ist nicht so scheiße, wie bei jemandem, der es unbedingt will. Also, weißt du, es gibt ja dann auch so die Leute, die sich zu höheren Berufen fühlen und denkst, mach's nicht. Und bei ihm war es gewollt, aber es war so gewollt und trotzdem war es. Und dann habe ich über euch nachgedacht. Dann habe ich ja, ihr seid alle nicht cool.
Also, Caro möchte ich da rausnehmen.
Nein, auch nicht.
Doch.
Nein, ist jetzt.
Doch.
Darf ich bitte meinen Satz zu Ende bringen?
Ja,
denkst relativ cool. Eindimensional und ich zweidimensional. Also ich denke, betrachte die Sachen aus mehreren Perspektiven.
Bin ich immer gespannt.
Es gibt hier keinen kurzen Pony im Team zum Beispiel.
Gab es mal, Anna hatte mal einen.
Eine von wie vielen? Mhm. So, also sag mal, die, und wenn du die Schluffis hier anguckst, hier, die eigentlich so die Ton machen und so, hier ist keiner cool.
Auch nicht der Rickert hier mit seiner Palme, mit der Ananas.
Nee, auch der ist nicht cool. Nee, auch der nicht, weil dafür ist er wieder viel zu lieb.
Würdest du dich als cool bezeichnen?
Nein. Ja. Nein, ich finde, wir haben uns hier alle echt gefunden. Ja, also das ist so, wir sind schon normal und machen irgendwie was kreativ, aber ohne dieses so raushängen lassen. Mal abgesehen Hamburg. Von Philipp mit seinem Fahrrad an der Wand. Das ist so, und die Tischtennisplatte und das Bongspielen hier abends zum Feierabend, so. Solche Sachen. Und die, na, aber ansonsten, der Haufen ist relativ uncool. Das ist jetzt,
also sagt sich das stimmt.
Na, wenn du jetzt in eine Berliner Agentur, da hier ist relativ wenig Schwarz unterwegs, hier ist relativ wenig kurzer Pony, hier ist relativ wenig irgendwie so richtig Hardcore-Hipstertum unterwegs.
Du solltest wirklich so ein Modemagazin machen.
Warum?
Ja, du hast ja anscheinend die Tipps an der Hand, wie man richtig cool werden kann.
Nee, aber sag mal, OMR als Agentur, da würde man jetzt doch so die Schönen, die Reichen, die Influencer, die ständig sich selbst Film machen, dann irgendwie so.
Fängt doch schon beim Gebäude an, das ist ja nicht cool. Das ist ja
nicht. Ja, es ist haarscharf dran. Ein Schlachthof und ist neben der Bollerei. Also ich meine, cooler Ort gibt es ja wohl bitte.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Hier ist ja alles eher das Uncoole alt. Wenn du die Toiletten und so.
Ja, aber als ich früher gehört habe, Online-Marketing Rockstars, da dachte ich so. Da hier, oh Gott, stimmt. Was für eine Bumsbande. Und dann ging ja hier so auch die Messen los irgendwie und dann haben die auch, oh Alter, es war früher in der Norga, wenn Red Bull oder Coca-Cola Partys gefeiert hat, da waren die guten DJs. Da muss es so, das waren die Tickets, die heiß begehrt waren. Und dann wurde es hier irgendwie so, was, gehst du auch zur OMR-Party? Und dann, Alter, was habe ich mit Online zu tun? So, gar nichts. Ja, nicht Party, da ist der Deichkind und Delay und da spielen sie alle und das wird so geil. Und das war ja auch so, ne? Und da denkst du, und dann denkst du ja wirklich, dass das eine richtig coole Hipsterbande ist. Da die schönen und vermeintlich Reichen dieser Welt sich irgendwie auch nach außen hin präsentieren. Dass du hier nur Wired und solche Magazine. So, und stattdessen macht der Idiot ein Heft mit dem Armblatt. Also wie uncool kann man bitte sein?
Komm.
Ja, nein, das macht es total sympathisch. Das meine ich jetzt. Sonst wäre ich nicht hier. Sonst wäre ich überhaupt nicht hier. Sonst wäre ich der Erste, der sagt, ja, okay, doch nicht meine Tasse Tee. Das ist total liebevoll und sehr wertschätzend gemein. Weil cool ist für mich so, ja, die Online-Marketing-Rockstars. Und dann kommt der Nerd.
Wie war denn jetzt seine Abmoderation?
Er hat dich ja ab. Das Konzept ist ja, du moderierst sozusagen irgendwas an und dann sagt er, yo Sebastian, und diesmal bin ich schon so spannend. Und dann hinten versucht er noch so in die Kamera reinzugerufen. Und dann hat aber
hätte er wissen können, dass du natürlich aus einer Distanz von 4 Metern nicht in eine Distanz von ungefähr 20 Zentimetern in eine Kamera reingehen kannst, ohne dass es eine Schärfeverlagerung gibt. Also musst du es halt 2-mal machen. Und das ist ganz niedlich. Ne? So, und dann hat er wieder an dich abgegeben. Ich glaube, er hat sogar high-fived.
Ja?
Nein, hat er nicht. Das wäre so uncool gewesen. So, aber ja. Ihr seid hier dicht vor Kartoffelpommes.
Schöne Grüße, dein Alexander Herrmann.
Geh los.
So,